Ein geheimes Highlight gibt es ja auch, das ist ein Tax-Analyst, da freue ich mich schon seit Tagen drauf. Deswegen habe ich es auch in die Tax-Liste gepackt. Tax-Liste gepackt. Der hat es gar nicht selber reingeschrieben.
Echt jetzt?
Ja, aber ich
brauche. Das musst du schon machen, das ist ja erbärmlich.
Ich brauche einfach die Fortsetzung. Die Fortsetzung brauche ich.
Ach so, jetzt halt.
Das passt, das ist auch perfektes Timing.
Aufgrund von Hörerwünschen, oder?
Aufgrund von Hörerwünschen, das ist wirklich so. Es wurden mehrfach angesprochen, dass dein erster Bericht zu dem Thema so unglaublich speziell war, dass man
speziell irritierend, auf die
Fortsetzung wartet. Irritierend, aber auch irgendwie spannend. Deswegen
ich habe es gerade eben auch. Ja, ja. Ich freue mich schon drauf.
Bin auch mega gespannt.
Ja.
Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei der Christian.
Schönen guten Abend.
Und der Tax.
Servus, schöne Corona-Grüße.
Und der Philipp.
Moin.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Da sind wir wieder. Uns geht's gut, oder? Alle fit?
Ja.
Total.
Doch, sowas von. Also nach Stunden Homeoffice.
Ja.
Ist genau das Richtige zum Entspannen vom Rechner.
Geistig oder körperlich?
Nein, geistig frage ich gar nicht mehr. Geistig frage ich gar nicht mehr. Da, ja.
Because everything schon zu late ist. Ja.
Jetzt asymptotisch den Boden einfach. Ja.
Ich sage, Homeoffice ist super, vor allem wenn man was mit Java macht. Ich habe heute nachmittags während dem Jenkins-Bild bin ich mit den Kindern Eis essen gegangen, weil das so lange gedauert hat.
Ja. Nee, Homeoffice, wir haben wahrscheinlich viel gequatscht heute schon. Wir hatten schon die ein oder anderen Calls und Videokonferenzen und sonstigen Spaß. Und trotzdem haben wir immer noch total Bock, dass wir heute hier ein bisschen plaudern, weil die Themen und die Leute sind schon besonders nett.
Ja, und wegen den Zuhörern einfach.
Die besten Zuhörer der Welt.
Und natürlich wegen den guten Cross. Getränken. Wegen den guten Getränken.
Sowas von.
Und Tax, da darfst du gleich mal anfangen. Was trinkst du denn Feines?
Ja, also ich hatte hier aus Versehen im Regal einen Schöfferhofer Weizenmix Maracuja mir organisiert und leider später festgestellt, da ist ja Alkohol drin. Und
trinkst es aber schon warm, oder?
Ja, ich habe es extra nochmal vorher auf den Balkon gestellt in die Sonne, damit die Hefe dann so ein bisschen vorgärt. Also sollte ich Sodbrennen oder so leichte Magenprobleme bekommen, dann kommt es wahrscheinlich von dem Getränk.
Fein.
Und
du hast da eine Kiste hingestellt, nee, eine Flasche, okay.
Na, nur eine Flasche. Und dann dachte ich mir auch, weil ich heute so viel schon geredet habe und meine Stimme nicht so strapazieren möchte, gibt es ja echt wieder den Bio-Ingwer-Tee, selbst geraspelt und gehobelt, inklusive Bio-Direkt-Apfelsaft. Und es ist eine Hammer-Kombination. Bitte probiert das mal, das ist echt gut.
Also das ist ja fast schon jetzt ein Geheimrezept. Kannst du ganz kurz noch genauer dazu sagen, Mengenverhältnis?
Ja.
Also ich gucke hier tief in die Tasse. Moment, ich war jetzt fast gar nicht mehr am Mikrofon. Ja, fast so eine, weiß nicht, zwei walnussgroße Ingwerstücke, kleingeschnitten, inklusive Schale. Bitte vorher die Schale abwaschen, weil an der Schale ja die meisten Vitamine sind. Aber wir wollen ja hier nicht die toxischen Schadstoffe hier einnehmen.
Einmal durch
heißes das Infektionsmittel Wasser,
ziehen, oder?
Genau, und dann hier schön die Corona-Brühe drüber. Nee, also fantastischer Tee, kann man sehr gut trinken.
Und Apfelsaft, naturtrüb.
Ja, genau, weil wir einfach keinen anderen da hatten, aber ich bilde mir einfach ein, dass der naturtrübe einfach besser ist.
Ich mag den auch.
Aber nur wegen Geschmack.
Ist der Beste, sag ich
ja. Ja, genau.
Ich habe auch was Naturtrübes übrigens. Ich habe nämlich, hatte ich schon öfter, ein Gösser Naturradler. Wisst ihr ja, dass ich das unglaublich gern trinke.
Gut, besser Gösser.
Jetzt, wo es wärmer wird,
ein danach würde ich mir... Gösser.
Danach werde ich mir wahrscheinlich echt ein Wasser holen oder sowas. Ich habe nämlich noch was ganz Spezielles hier, Tax. Das wird dich interessieren. Ui. Und zwar habe ich hier noch einen Ingwer-Shot.
Mhm.
Kennst du den? Du Hipster, du.
Ja, den baller ich mir jetzt mal rein. Ich weiß nämlich, dass danach meine Stimme noch besser klingt, als sie jetzt eh schon klingt.
Ach, das ist vielleicht unser Geheimnis, Peter.
Ingwer-Shot,
hören uns die Leute zu.
Ne? Trinkst du die etwa auch, Ingwer-Shots? Oder machst du dir die auch selber?
Nee, ich kenne die nicht.
Das ist der Ingwer-Shot.
Ach Ach so, es klang jetzt ein bisschen anders, Peter, gerade eben.
Moment, das ist der Englische.
Warte, ich zeig dir mal den Ingwer-Shot.
Schau mal genau hin.
Nicht ins Auge.
Jungs. Jungs.
Und wir senden ja vor 10 Uhr, Entschuldigung.
Ich schieße mir jetzt mal den Shot rein und solange kann der Philipp ja schon mal erzählen, was er trinkt. Der hat jetzt was Anständiges natürlich.
Wie der Philipp ist total abseitig dieses Mal. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal im Keller tauchen. Und im Keller, da stehen so noch immer Sixpacks von interessanten Bierkäufen, die nicht nur ich gemacht habe.
Das ist ja Ingwer-Shot scharf.
Das dachte ich mir, der soll ja scharf sein, sonst wäre es ja kein Ingwer-Shot, ne?
Okay.
Sorry. Okay. So, jetzt. Die Stimme ist echt super jetzt.
Zurück mal kurz zu meiner Abseitigkeit. Das wird noch viel widerlicher als dein Ingwer-Shot. Ich habe nämlich zum einen ausgegraben ein Sixpack, ich habe auch nur eine Flasche davon, Astra Rakete.
Na, wie geil.
Astra Rakete ist Biermischgetränk aus 80% Bier und 20% Erfrischungsgetränk, aromatisiert mit Zitruswodka.
So, warum trinkt man denn sowas?
Das ist genau wie das zweite Bier, das ich hier habe, das ist nämlich nur 0,3er, aus Versehen gekauft, mal zum Probieren und von meiner Frau für Scheiße befunden und ich habe es noch nie probiert und das mache ich jetzt mal.
Aber wie kaufst du solche Sachen? Suchst du bewusst nach Sachen? Ich würde ja das Produkt gar nicht finden.
Das steht halt so im Supermarkt.
Ja, ja, diesen Kühlregal. Die Dosen schauen auch geil aus. Also ich google gerade danach. Die
Dosen jedenfalls nicht.
Nein, das sind schon Flaschen, oder?
Nein, das ist eine Flasche. Das ist so eine kleine Handgranatenflasche.
Ja, genau.
Das zweite, was ich hier habe, ist ein Schwarzbier, ein Porter. Aus der Lausitz mit Kirscharoma.
Ach komm, ich hasse Schwarzbier schon.
Ich auch. Deswegen ist das ein besonderes Experiment.
Uiuiui, der Philipp wird so ranten heute. Ich glaube, der wird richtig
zielen. Ich bin auch tatsächlich gespannt. Dieser Fehlkauf steht nämlich schon länger im Keller, ob ich den überhaupt noch trinken kann, weil der ist nämlich letztes Jahr im Dezember abgelaufen. Aber ist ja Alkohol drin, ne?
Aber wir gehen wieder an die Grenzen für die Hörer. Das ist Wahnsinn. Wir gehen
mit. Ja.
Ich bringe mich fast um mit diesem Ingwer-Shot. Mir ätzt es gerade die Stimmbänder weg.
Ja, aber sag mal, wie groß ist denn der Ingwer-Shot? Ist das sowieso ein Jägermeister-Teil? 60
Milliliter, ja, so ein Mini, so ein Stammball halt. So
jetzt müssten wir echt mal drauf schauen. Haben die da künstlich nachgeschärft oder ist wirklich die Schärfe vom Ingwer? Weil das fände ich echt scheiße, wenn das so naturidentische Aromen und
da ist drin
Chili-Pfeffer.
Apfelsaft, Ingwersaft, Zitronensaft und Antioxidationsmittel. Das war's.
Okay.
Klingt total gut, Peter.
Nee, finde ich gut.
Das ist total bio. Okay. Gut, Philipp, das hört sich auch spannend an bei dir. Wir haben ja heute richtig gute Sachen am
Start. Also für eine Astra-Rakete würde ich ja echt sterben.
Also, ja, ich habe für Notfall noch ein Paulaner Spezi hier, falls das als irgendwas zu schlimm ist.
Der Klassiker. Ah, das ist der Klassiker.
Sehr gut. Ja, jetzt mache ich mal die Astra-Rakete auf.
Mach das mal.
Wann sind die haltbar?
Christian, was hast denn du Feines, solange der Kollege sich die Rakete...
Ja, nachdem ich war vorgestern einkaufen mit Mundschutz und das hat mich dann nach 1,5 Stunden für einen Familieneinkauf so gestresst, dass ich nicht mehr zum Getränkemarkt rüber geschafft habe. Deswegen habe ich jetzt echt gar nichts und habe nur Mineralwasser. Also das ist gar nichts. Ich habe Mineralwasser und weil ich gesagt habe, mit Mineralwasser, das geht gar nicht, habe ich mir so einen Tütensaft von den Kindern aus dem Keller geklaut. Orangenfruchtsaftgetränk, Fruchtgehalt 20%.
Voll also gesund. Eine Schorle, oder sozusagen?
Na, aber so wie so eine Capri-Sonne, nur halt nicht von Capri-Sonne.
Was so ein Kist.
Na, auch nicht, keine Marke. Es ist, glaube ich, vom Aldi oder so.
Ja, aber das heißt, das hat die Art, die Gattung Sunkist. Das ist nicht die Marke.
Mhm. Okay, ja, die Gattung Sunkist. Eigentlich also, ganz, eigentlich geil.
Wasser mit Zucker und Aroma.
Ja.
Ja, sehr schön. Und die Rakete ist auch gut. Philipp, hat sich schon gut angehört, dein erster Stück.
Ja, ich denke ja,
Hat man das leichte, das wäre die Rakete. Das ist was anderes. Hat man das leichte Würgen nicht gehört?
Ja, doch. Es war so ein leichtes Anwürgen.
Also es schmeckt so ungefähr, als hättest du dir einen Radler gemischt mit einem Zitronenlimo, das schon ein bisschen schlecht geworden ist.
Ja, jetzt kannst du es aber auch noch aufs Haltbarkeitsdatum schieben.
Das geht ja gar nicht, dass das ein Zitronengetränk muffig schmeckt.
Die Rakete ist noch haltbar. Es schmeckt einfach wie eine, ist dir das schon mal passiert, dass du so nach einer Woche eine Flasche Limo gefunden hast und dir gedacht hast, ich trinke die noch?
Im Kühlschrank, ja, aber nicht
mir auch nicht, aber ich stelle mir vor, dass es ungefähr so schmeckt. Also das ist wirklich ein, es hat auch so ein, also aromatisiert mit Zitrus-Wodka. Also irgendwie ist das sick. Ich weiß nicht.
Also wisst ihr was? Nachdem wir gerade schon bei den Geschmacklosigkeiten angekommen sind, fände ich es ganz gut, weil es ja überhaupt nicht mein Geschmack ist, dass vielleicht Christian und Philipp, dass ihr den Anfang bei den Themen macht und heute mal über
du diesen, mit Kulturkino,
ja, über diesen Film mit Vin Diesel sprecht, bitte, und mal erzählt, warum er sich sowas anschaut.
Hallo, warum sollte man sich sowas nicht anschauen?
Ich wollte gerade sagen, das ist doch gar keine Frage, warum man das anschaut. Das ist
dann erzähl doch mal. Wer mag denn anfangen? Christian, komm.
Wer mag dann anfangen? Ich lasse diesmal den Philipp den Vortrag.
Also,
ich glaube, ich kriege gar keine seriöse Zusammenfassung.
Ich auch nicht. Also, es ist halt hier Bloodshot mit dem Vin, ja. Mit dem Vin Diesel, ja, der einen Söldner, nee, eigentlich ist er Soldat, ne? Der wird irgendwie.
Ein Soldat, also vielleicht.
Vielleicht, der geht aus Versehen irgendwie tot, ne? Und dann beleben sie ihn mit so Nanobots wieder und die reparieren ihn und dann ist er halt quasi so ein Superheld. Ne? Er wird halt für so Black Ops-Geschichten gebraucht. Und also ich mag jetzt gar nicht auf die Story
groß eingehen. Mach gar nicht, genau. Also Nanobots, es geht um so eine Technologiefirma, die halt Supersoldaten dadurch auch züchten möchte und auch so Implantate und Exoskelette und sowas sich darauf spezialisiert hat. Und genau. Super Bunch of Supersoldaten so geheime Black Ops Einsätze macht.
Genau, und er ist halt der
Obersupersoldat.
Ja, ich weiß nicht, das ist total albern. Ich frage mich, ob man bei dem Film wirklich irgendwas spoilen kann, wenn man was verrät.
Ja, doch, weil schon, ich war mega, nein, also gerade die erste Wendung kommt ja so nach einer halben Stunde ungefähr. Und da habe ich mir gedacht, boah, fett, das hätte ich dem Film niemals zugetraut.
Das stimmt schon, ja. Das stimmt schon. Deswegen meine ich ja, also ich will gar nicht so viel drüber erzählen. Ja?
Nee, das machen wir jetzt beide nicht.
Also wir lassen es doch mal über die schauspielerischen, handwerklichen und inhaltlichen Qualitäten reden.
Genau.
Na? Also ich meine, wir hatten ja vorhin...
Fertig schon jetzt, oder?
Ja, fast. Wir hatten ja Steven Seagal beim Möhrekauen heute schon in unserem Chat. Ja.
Wie immer. Ja.
Also von den schauspielerischen Qualitäten ist Vin Diesel immer noch nicht viel besser als Steven Seagal.
Genau. Er grummelt halt dann rein und rächt sich und macht Sachen und ist hart dabei.
Genau.
Und grummelt dann wieder mit seiner tiefen Stimme, die, also schon, ich finde die ja schon beeindruckend.
Hat einen dicken Oberarm und einen tierischen Stirnacken und damit war es das. Damit ist sein schauspielerisches Talent erklärt. Genau. Ja. Die Story war eine Actionfilm-Story und jetzt nicht mal dank den Wendungen, die vorkommen, nicht mal so eine richtig schlechte.
Richtig.
Muss ich sagen.
War ich sehr überrascht, ja.
Die Effekte, also Special Effects, die tanzen so an der Tischkante. Ja? Also zum Teil fand ich sie echt hübsch anzuschauen. Zum Teil haben sie mir echt gut gefallen und zum Teil habe ich mir gedacht, oh my God, that's so cheesy.
Also die offensichtlichen CGIs, die man ja auch im Trailer sieht, wo er mit der Shotgun einen ins Gesicht kriegt und dann so dann sein Gesicht halt wegfliegt und dann wieder zurückkehrt wegen den Nanobots, das war richtig scheiße, wie ich fand. Aber was man dem Film ja echt zugute halten muss, er hat ziemlich viele handfeste Kämpfe und Action, wo er dann Leute durch die Gegend schmeißt und das schaut sehr geil aus, wie ich finde.
Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus, du hast recht. Also diese reinen CG-Geschichten fallen da leider arg zurück.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber ansonsten, also wenn man Actionfilme mag und mit dem schauspielerischen Talent von der Karotte, die Steven Seagal ist, kein Problem hat, dann finde ich, kann man sich den durchaus.
Andere Schauspieler reißen es jetzt auch nicht wirklich raus. Diese Navy SEALs-Taucherin, die war nett anzuschauen, aber nicht so richtig schauspielerisch.
Also, schauspielerisch ist da niemand dabei, der irgendwie auch nur ansatzweise Chance auf einen Oscar hätte. Ne? Also muss man einfach ganz klar sagen.
Ja. Ihr seid ständig dran geblieben oder habt ihr gesagt, oh nee, was Noll, ist Scheiß, ich schalte
mega,
jetzt gleich weg.
Mega. Ich bin total dran geblieben.
Das war halt Popcorn-Action-Kino.
Ja. Punkt. Und er war also vom Pacing sehr gut. Er geht sofort los und hält dann auch die Geschwindigkeit ziemlich konstant, wie ich finde, für die ein, dreiviertel Stunde oder was er dauert.
Ja, das war okay.
Das ist wichtig, dass er immer so den Grundpulsschlag hat, dass er dich wach hält.
Ja. Also das muss man schon sagen. Also ich hatte echt das Schlimmste befürchtet.
Ich hatte auch Schlimmeres befürchtet, aber er war in Ordnung.
Also, genau. Also er wird arg verrissen, das hat er schon verdient. weil es ist kein guter Film, ist klar. Aber wer Action mag, der macht nichts falsch.
Eben, coole Action-Szenen auch, wo man wirklich
ja, sagt, Hammer, hey, also richtig geile Szenen.
Ja, aber deswegen frage ich mich aber auch wieder, ne, von den Jungs, die den jetzt zerreißen, warum schauen sie sich an, wenn sie keine Actionfilme mögen?
Genau, das war ja genau, meine Eingangsfrage, warum schaut man sich den an? Man schaut sich den an, wenn man einfach auf geile Action steht, oder?
Einen Aktionsfilm,
genau. Also was man vielleicht noch sagen muss, das basiert ja auf einem Comic. Der Comic, also ist nicht so bekannt. Ich habe mir mal den Comic gekauft, natürlich auch, habe ihn aber noch nicht gelesen gehabt. Werde ich aber dann noch machen. Genauso wie ich habe mittlerweile bei dem Humble Covid Bundle war nämlich doch die erste Ausgabe von Lock and Key als Comic dabei. Und deswegen, ich habe ja das Bundle mir natürlich nicht nur deswegen zugelegt. Und auch wollten wir da das Lock and Key. Ich verspreche mal, ich lese mal die Comics, aber irgendwann mache ich es schon noch. Und da gibt es natürlich wieder diese üblichen Ranter, die dann sagen, gar nicht wieder Comic und bla bla bla. Aber deswegen machen wir mal ein Bild und dann schauen wir mal. Lass mich mit den Rantern in Ruhe. Machen macht nichts verkehrt, würde ich jetzt mal
sagen. Ich möchte das auch ganz kurz zwischenschieben, bevor es mir irgendwie rückwärts durch den Hals wieder läuft. Also ich verbreche den Versuch mit Astra Rakete jetzt ab.
So schlimm. So schlimm. Aus der Nase wieder raus.
Ich kann es tatsächlich nicht trinken. Das heißt, Ich werde jetzt den Lausitzer Porter mit Kirschgeschmack öffnen.
Das wird, das klingt nicht viel besser.
Ja, ich glaube, Philipp, du bist ganz schnell bei deinem Spezi heute.
Ich habe auch so den Verdacht, dass der Spezi schnell dran sein wird, weil.
Aber der wird ja dann noch besser.
Aber sag mal, Christian, du hast doch gerade eben von den Comics erzählt. Gibt es nicht auch viele Filme, dass dann danach ein Comic erst entsteht, sozusagen, weil der Markt dafür da ist? Es klingt immer so, dass es
nein, der Comic nur noch
Comic-Verfilmung gibt. Stimmt. Ja, aber allgemein gibt es umgekehrt auch
sozusagen. Es gibt halt viele Comics und die haben das halt entdeckt. Es gibt auch wirklich gute Comics, wie man sieht, also mit Visual Novels. Und das ist halt jetzt nicht, ist ja nicht nur so Bilderbüchlein und nur so billig Superheldengeschichten oder halt auch, jetzt will es jetzt gar nicht niederreden, weil die Marvel-Comics haben auch sehr, sehr gute Bände. Und da gibt es halt auch viel und das lohnt sich teilweise auch echt zum Verfilmen, weil da gute Geschichten dabei sind.
Ja, aber Beobachtung ist spannend. Also es gibt selten so, dass irgendwie ein Film kommt und darauf basierend entstehen dann erst Comics, sondern meistens ist es da wirklich andersrum. So wirklich erst das Buch, dann kommt der Film.
Also als kleines Kind erinnere ich mich mit Star Wars, da hatte ich dann so ein Comic-Booklet und eine Audiokassette und war ganz
fasziniert. Ja, das ist natürlich auch andersrum. Aber es ist
halt Merchandising, ja. Mhm.
Genau, das ist reines Merchandising. Ja. Was mir da einfällt, ist, was ziemlich interessant war vom Konzept her, das war Kick-Ass. Kick-Ass und danach auch mit Hit-Girl, aber da war das ja auch schon eine etablierte Marke. Kick-Ass wurde damals gedreht, gleichzeitig wie das Comic geschrieben wurde von Mark Müller. Also er hat gleichzeitig den Comic geschrieben, war auch Berater für den Film bei den Dreharbeiten als Regisseur. Deswegen sind da Comic und Film sehr nah beieinander, also wirklich sehr, sehr nah beieinander. Mhm. Und das ist so das Einzige, was ich kenne. Bei Wanted war es, nenne ich bei Wanted, ne? Also bei vielen von seinen anderen Projekten war das auch immer so, dass er eigentlich die Comics auch geschrieben hat, mit der Absicht, dass die verfilmt werden.
Ja, okay.
Interessanterweise. Viele andere haben das ja nicht so. Alan Moore zum Beispiel, der verbrennt ja jeden Film von seinen Comics, der verbannt und verteufelt mit seinem, der hat ja eine eigene Gottheit geschaffen, die er anbetet. Denen möchte er wahrscheinlich auch dann die Regisseure opfern. Das ist der Watchmen zum Beispiel geschrieben hat und From Hell hat er auch geschrieben und noch ziemlich viele andere Sachen.
Cool. Und Bloodshot eben auch ein Comic. Und du hast den, naja, ob du den jemals in deinem Comic Pile of Shame dir dann reinziehst?
So viele habe ich gar nicht, Pile of Shame.
Nicht?
Nur digital habe ich viele Pile of Shame. Aber. Ja, wobei ich aber sagen muss, der Philipp hat den ja, glaube ich, gekauft. Da bin ich sehr froh, dass ich gewartet habe, dass man den leihen konnte.
Der Philipp hat ihn, glaube ich, gekauft. Ja. Der Philipp ist gerade kurz mal ums Eck. Ich glaube, die Astra-Rakete hat ihm ordentlich eingeheizt.
Nee,
können wir ja ganz kurz einen Exkurs machen, weil ich eine Sache sehe, aber gar nicht auf der Liste sehe, aber ich glaube, es wäre mal interessant oder kurz spannend. Du hast das ja auf dem Apple TV geschaut.
Oh ja.
Das heißt, du hast ein Apple TV.
Ich habe jetzt ein Apple TV, genau.
Oh, wow, erzähl doch mal.
Ich habe mein Apple TV für den Keller gekauft, weil es mich so ein bisschen angecast hat über PlayStation oder Xbox mit den zwar halbwegs guten Apps, darüber zu streamen, wenn ich mal streame, weil es ja doch immer häufiger vorkommt, dass ich streame, ja, auch im Keller. Und hauptsächlich, weil mir der 4K-Content von Amazon, also der nicht vorhandene 4K-Content von Amazon auf den Keks geht, mhm, und allgemein die Qualität, sowohl Bild- und Tonqualität von den Amazon-Streams mich ankasen. Also die finde ich furchtbar. Jetzt muss ich sagen, ich habe Netflix 4K, glaube ich, zweimal ausprobiert im Stream. Da war ich recht positiv überrascht, zumindest vom Bild.
Ja, ich auch.
Aber jetzt habe ich den Bloodshot in 4K mir geliehen bei iTunes und auch den, oh, den habe ich gerade nicht aufgeschrieben, hier Zombieland, da muss ich ja gleich noch dazu schreiben. Oder schreibst du dazu, weil du in den Notes bist? Ja. Da muss ich unbedingt noch was sagen dazu.
Ich schreibe den, das kannst du direkt danach auch gleich machen. Ich finde, du hast jetzt gleich noch ein Feature verdient, nachdem du hier im Apple TV sprichst.
Apple, ja, und dann genau, und da habe ich mir den über Herr Apple, ne, wie sagst du, iTunes, heißt schon noch iTunes Movie, oder?
Darf man noch sagen, ja.
Darüber gestreamt und war mordsbegeistert von Bild- und Tonqualität, ehrlich, ja.
Also die ist gut. Wie findest du denn so sonst die Bedienung? Wie findest du denn die Fernbedienung? Da muss man was zu sagen.
Also nachdem ich keinen Vergleich habe mit irgendwelchen alten, die nicht so gut funktionieren sollen, bin ich eigentlich ganz okay. Also jetzt über einen Controller das so ein Ding zu bedienen, ist auch nicht angenehmer als wie mit so einem, ich finde das wenigstens halt schon klein. Ja. Was auch geil ist, laut leiser Knöpfe von der Bedienung hat er sich direkt erkannt, dass ich einen Denon-Verstärker habe. Mhm. Und damit kann ich natürlich direkt auch leiser lauter machen. Und ja, muss nicht meine Verstärkerfernbedienung.
Das funktioniert, mit manchen Geräten funktioniert es einfach. Mit meinem Sky Receiver funktioniert es zum Beispiel auch einfach so. Mhm.
Finde ich ziemlich geil. Auch das Menü ist halt schon aufgeräumt. Manchmal komme ich ein bisschen durcheinander, wenn sie halt da so metamäßig von allen möglichen Anbietern die Filme dir entgegenschmeißen und du weißt jetzt gar nicht, woher das jetzt ist.
Ach, in der TV-App, oder?
Ja, also, genau.
Ja, die nutze
ich. Ah, das ist der erste Tipp, das musst du ausschalten.
Ach so, sorry, nicht in der Apple TV App, sondern ganz normal. Ich schalte es ein und dann kommt da alles Mögliche mir entgegengeflogen.
Habe ich deaktiviert, glaube ich. Ich sehe immer gleich die Apps.
Das ist super Einstellung.
Ja, aber stört mich jetzt nicht so. Ich gehe dann halt immer auf die Anbieter, iTunes oder Netflix oder sonst irgendwie. Okay. Und funktioniert sehr gut.
Obwohl du ja sonst gar nicht im Apple-Universum bist, kann man das Gerät also trotzdem so einfach.
Ja, es ist echt schön standalone nutzbar. Ich habe auch ein iPad und so, da habe ich natürlich dann auch gleich genutzt, dass ich sage, darüber anmelden. Das war echt komfortabel. Ja. Und
Naja, genau, einfach nur hinhalten und dann bist du angemeldet, gell?
Bin mega zufrieden, ehrlich gesagt, ja. Ja,
krass,
hätte ich jetzt nicht gedacht. Auch, was ich halt spannend finde, sind auch die Preise einfach für 4K, dass du halt einfach für 4K dasselbe zahlst wie für normal.
Richtig, das war halt dann für mich das Ausschlaggebende. Und dieser geile Move, dass sie gesagt haben, alles, was ihr mal gekauft habt, wird in 4K geupgradet. Ja. Habe ich zwar, gilt jetzt nicht für mich, aber finde ich super.
Ja, es gibt halt manche Sachen nicht in 4K, das haben wir auch schon entdeckt. Ja. Zum Beispiel bei dem neuen Star Wars
9, der jetzt dann... Frechheit.
Das ist aber halt, glaube ich, einfach irgendein Lizenzdeal. Das ist keine technische Einschränkung, sonstiges, sondern...
das Disney-Fuck-up. Ja. Genau, ich habe mir auch dann gleich den Jumanji, den Original-Jumanji und die Reise ins Ich, den Original, beide sogar, glaube ich, in 4K. Gab es für ein paar Euro, habe ich mir gleich zugelegt.
Ich finde, da kauft man die Sachen dann auch gern. Also ich versuche da jetzt immer so Filme, wenn die so auch Klassiker, wenn es die in 4K gibt, dann kaufe ich die, dann habe ich da in meiner Library eben die in 4K. Das ist schon irgendwie ganz cool.
Ja, genau.
Das sagt schon. Und die sind auch oft sehr günstig, wenn die Filme nicht so aktuell sind.
Ich gebe ganz kurz zwischendrin zu Protokoll, ich bin jetzt beim Spezi.
Solange es Spezi ist und nicht ein Schwepp-Schwapp oder so.
Nee, das ist richtiger Spezi. Und dieses Kirschbier, das... Ah, boah.
Das war bereits über den Zenit, oder?
Das war schon vor Ablauf der Haltbarkeit, weit über den Zenit, würde ich annehmen, weil das ist einfach nur eine süße Pampe.
Okay. Ja, dann mal der Vollständigkeit halber, ich poste mal ein Bild, ob es das überhaupt ist. Das schaut auch schon so aus, das kaufen nur Masochisten.
Kirschporter,
ihr seht das, ist das.
Nicht genau. Im Chat. Es ist wunderschön, es sieht schon so aus, als wäre es echt speziell, obwohl ich ja Cherry Coke sehr gerne mag. Wahrscheinlich.
Es schmeckt, du magst aber kein Schwarzbier, kein Porter. Also dann ist das nicht das Wahre. Und ich kann es auch wirklich keinem ans Herz legen, diesen Selbstversuch zu machen. Der ist zwar heroisch, this is no question, aber...
ja, Christian, du hast ja schon gesagt, du hast ja auch noch Zombieland 2, also Zombieland doppelt hält besser.
Genau, Double Tap.
Hast du den geliehen, gekauft?
Ich habe ihn geliehen. Ich bin mittlerweile ja so konvertiert, wie man es sich noch gar nicht vorstellen kann. Ich kaufe kaum noch Medien. Also ich schalte meine Medienverwaltung, die ich habe, ja, so ein Programm, DVD-Profiler, wie die heißt. Und die macht immer, wenn man sich einschaltet, wenn man zu lange nicht mehr da drin war in dem Programm, macht die so ein Online-Update von der Online-Datenbank. Mittlerweile mache ich immer mal alle 3 Wochen das Ding an, dann macht es mal wieder ein Update, macht, aber füge fast kaum mehr was hinzu.
Und das Überraschung. Ist das, weil du ja schon, naja, das ging aber jetzt auch zügig auf einmal. Irgendwie hat es bei dir da...
Ja, weil ich es echt, also das ist bequem. Und bei mir war es halt echt irgendwann auch mal die Vernunft, dass ich mir so viel Scheiß gekauft habe. Ich kaufe mir immer noch Filme, so ist es ja nicht. Und vor allem aber halt auch meistens echt Filme, wo ich halt wahrscheinlich schon mindestens einmal eine Fassung habe, sondern da gibt es halt, gab letztens wieder eine neue Veröffentlichung von Candyman zum Beispiel, von Arrow Video. Arrow Video machen qualitativ hochwertigste Blu-rays vom aller feinsten. Da gibt es einen neuen 4K-Abtastung und da haben sie jetzt leider keine UHD, sondern nur eine Blu-ray draus rausgebracht. Bei dem Film aber auch verschmerzbar. Mit neuem Ton, mit neuem Bonusmaterial, mit allem Möglichen. Und das ist halt auch einer meiner Lieblingshorrorfilme aus der Vergangenheit. Also da schlage ich dann gerne zu und das kostet dann halt zwar auch mehr, aber das spare ich mir dann halt bei den anderen Rotz, so dieses beim Vorbeigehen konsumieren. Und da leider gehört halt sowas wie Zombieland auch dazu, weil ich mag den ersten gern. Ja. Aber ich habe den auch nur einmal auf Disc gesehen. Das zweite Mal habe ich mir schon auf Netflix angeschaut und beim zweiten habe ich gehört, der ist nicht so gut. Dann leihe ich mir den ersten Mal und schaue, ob er mir taugt oder nicht.
Das mache ich ehrlich gesagt das auch schon öfter. Also es gibt so Filme, wo ich schon sage, da kann man gleich auf Kaufen drücken, weil den werde ich nochmal anschauen. Aber gerade so, wenn ich sage, den schaue ich vielleicht gar nicht nochmal an, dann halt für 4,99 leihen oder was es halt auch kostet.
Ja.
Boah, passt ja, auch. Ne? So funktioniert Qualität und alles super. Hat er auch 4K dann, denke ich, oder?
Der hatte, soweit ich mich erinnern kann, auch 4K. Sonst hätte ich glaube, ich habe damals extra geschaut, dass alles, was ist mit 4K, damit ich das Apple TV einweihe.
Ja.
Genau. Und war von der Bildqualität und Tonqualität auch, war durchaus okay. Von der Filmqualität, wenn ich was dazu sagen soll, auch. Also er war nicht so geil wie der 1er. Mhm. Weil er einfach, es war halt einfach ein zweiter Teil, ohne groß was Neues.
Ach, Christian, mir fällt eine Sache ein. Hast du beim Apple TV die adaptive Abtastung eingestellt? Was ich sagen will, dass er die Framerate reduziert oder erhöht, je nach Bildmaterial. Das heißt, wenn du einen 24p-Film hast oder einen 27p- oder 25p-Film, dann schaltet er auch das Signal um.
Ist hast die nicht standardmäßig aktiv?
Das weiß ich nicht.
Also ich hoffe doch mal, dass das eigentlich...
Ja, musst mal gucken.
Überhaupt, finde ich, sollte der Tax und nochmal seine Settings, seine Apple TV-Settings...
Ja, ich werde dich nochmal anschreiben, lieber Tax.
Ja, das macht der Tax immer so gut. Mach uns mal ein paar Fotos von deinen Apple TV-Settings.
Du musst ja eh mal die Twitter-App installieren, weil falls du keinen Film schaust, musst
ach,
du ja
Mensch, Twitter lesen. Da habe ich aber Angst, dass die meine Fotos löscht. Achso, die Twitter-App, ist ja, die geht ja.
Genau.
Ja. Die löscht ja vielleicht nur Tweets.
Dann weiß ich ja, was du an Nachrichten liest.
Stimmt. Ja, dann schickt das
schief mal. Wir werden diese Twitter-App übrigens natürlich auch bei unseren Shownotes bei der Apple TV-Review von Christian zusätzlich verlinken. Das ist eine Referenzapplikation, die könnt ihr auf jeden Fall mal installieren und solltet ihr installieren, wenn ihr ein Apple TV habt. Die ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja, die Partei. Sie ist sehr gut, genau. Installiert diese App, sie ist sehr gut.
Ja. Und wundert euch nicht, dass da steht, steht da irgendwo auch Tax, glaube ich. Ja, ich glaube schon.
Ja, egal, kann schon sein. Ja, ja.
Die ist sehr gut.
Trotzdem sehr gut, ja.
Wir verlinken. Ja, sorry, dass ich das noch nicht getan habe.
Ja.
Ja, vielleicht geht es auch gar nicht mehr. Test's mal aus.
Aber von euch hat Zombieland noch keiner geguckt, ja? Ich weiß,
ich habe Zombieland geguckt, ja.
Ah, du hast ihn. Und wie fandst du ihn?
Nicht so gut wie den ersten, aber immer noch ziemlich gut. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
Ja.
Ja.
Also kann man glaube ich, so stehen lassen, oder? Also
kann man so stehen lassen, genau.
Ja. Und Zombies halt, ne?
Und Zombies sowieso. Ja. Zombies geht ja eh immer. Ne?
Apropos Zombies. Jetzt kommt nur der Tax ins Spiel und der Fips natürlich auch ein bisschen.
Ja.
Den Tax haben wir was näher gebracht. Du kanntest den Film nicht und zwar Train to Busan.
Ja, ja.
Und dann hast du gedacht, ja, den schaust du jetzt auch mal an.
Ja, und ich dachte, das wäre wieder so ein witziger Zombie-Film. Haben wir nicht im letzten Podcast schon darüber geredet? Ich denke schon, oder?
Ich habe gesagt, dass ich den anschauen wollte, ja.
Ja. Ich glaube, wir hatten es erwähnt und da haben wir den ja, also ich hatte ihn ja schon gesehen und habe ihn ja nur empfohlen.
Und dann also, hat ihr
der Takt der Peter ja auch, gell?
Ja, ja. Ich finde den super.
Außerordentlich.
Aber so richtig witzig ist der nicht.
Nee. Nein, aber ich spoiler gleich eins vorweg, erzähl, weil ich habe den Trailer zu Train Busan Teil 2 die Tage gesehen, was ich ja noch viel, viel geiler fand.
Ja, Trailer halt. Aber jetzt erzähl doch mal zu Train to Busan 1. ja, ich schau mal, ob der Zweier, das wird nämlich auch ein zweiter Teil und ich kann
Trailer noch nie mal gesehen.
Bei Train to Busan einen zweiten Teil, der ist vielleicht auch gut, aber der hat mit dem ersten doch nichts zu tun.
Nee, ist auch glaube ich nicht so.
Sich alleinstehend.
Ist auch nicht so gedacht, dass der was mit dem ersten zu tun haben soll,
glaube ich. Ja, Gott sei Dank, das wäre auch noch blöder.
Der erste ist schon sehr künstlerisch, oder? Das kann man mal so sagen. Das ist musikalisch und auch
von der Art. Als ich den angeschaut habe, das war doch schon so eine Einstimmung zu Corona, fand ich. Ja, tatsächlich. Also, das war, hätte ja auch so, oh, das Virus breitet sich aus und da ist dir noch gar nicht bewusst, was passiert.
Ja, ist halt so das, waren jetzt aber auch schon die Gemeinsamkeiten am Ende, ne?
Ja.
Ist halt ein bisschen so eine, ja, die Prämisse ist bekannt, ist halt wieder irgendwie Virus und Zombies und so, aber wo spielt der oder aus welchem Land kommt der?
Korea.
Mhm. Und ich finde ja, das macht schon einen eigenen Stil aus irgendwie. Das ganze Film ist ein eigener Stil. Wenn ich jetzt dran denke, habe ich so ein Gefühl, wie der Film ist. Nicht so Standard.
Findest du? Also ich finde, für einen südkoreanischen Film ist der sehr westlich, aber die Südkoreaner machen sehr Hollywood-like Kino. Deswegen sind sie auch die südkoreanischen Filme relativ außerhalb von Südkorea auch beliebt. Da gibt es einige auch Actionfilme, die recht gut rübergekommen sind, auch im Westen. Weil die ähnlich produzieren, so von den Schauwerten und von der Machart, das ist nicht so speziell wie zum Beispiel das japanische Kino. Das ist ja schon sehr speziell. Ja,
aber vom Stil her, wenn ich dran denke, es ist dasselbe wie Parasite und dann ist es einfach wahrscheinlich dieses südkoreanische Kino. Es hat schon seinen eigenen Stil, dass einen Wiedererkennungswert hat, finde ich.
Das auf jeden Fall, aber es ist nicht so extrem asiatisch wie jetzt hier chinesische Filme oder japanische Filme. Ja. Das ist so ein gutes Mittelding. Ne? Ja.
Aber den Film konnte man die ganze Zeit anschauen. Also man musste nicht irgendwie nebenbei surfen. Es war die ganze Zeit unterhaltsam und unerwartet emotional.
Ja.
Ja.
Also ich fand ihn relativ Mainstream im Vergleich zu manch anderen. Also es gibt ja The Host zum Beispiel, der ja auch von dem Parasite gemacht hat, ist. Der war schon ein bisschen abgedrehter. Oder einer meiner Lieblingsfilme, die ich immer nur empfehlen kann, hier The Good, The Bad and The Weird, so von Kim Ki-duk, auch so ein südkoreanischer Western, unglaublich geil. Die sind richtig abgedreht und die sind halt aber auch nicht so bekannt. Und da war er sehr Mainstream, aber die sind kompromissloser, die Südkoreaner. Da stirbt halt einmal ein Kind. Das ist dann, das muss für die Emotionen braucht's das und so. Da werden so Tabuthemen nicht so verschlossen.
Aber man kann sagen, das ist einer der Zombokalypse-Filme, die schon ein bisschen härter sind. Bisschen nicht härter, sondern ernster.
Ernster.
Auch, wie ihr schon sagt, der spielt mit den Gefühlen und auch das Ende, weiß ich noch, ist relativ krass. So.
Ja, es wirkt relativ realistisch. Also so.
Ja, ich glaube, das ist der Stil, den ich meine bei südkoreanischen Filmen, so wie ich sie kenne. Es wirkt alles so ein bisschen, man fühlt sich da so gut rein. Man ist nicht so distanziert wie bei manchem Hollywood-Kino, so als Zuseher, sondern man ist eher drin in der Sache.
Mhm, genau.
Ein Gefühl. Mhm. Genau, ich muss ihn echt nochmal schauen. Jetzt wollen wir drüber sprechen. Ich fand den super und coole Sache. Wo gibt es den irgendwo gerade zu streamen oder wo habt ihr den geschaut?
Also nicht for free, ja? Das nicht mehr.
Okay. Haben wir auf iTunes geliehen, glaube ich. Das war das.
Also dein kann man ihn überall, glaube ich, und schauen. Er war eine Zeit lang, glaube ich, auch bei Netflix. Okay. Und bei Prime bin ich mir nicht sicher. Aber selbst wenn ich weiß nicht, was er kostet, er ist kein neuer Film, er wird also sicherlich keine 5 Euro mehr kosten zum Leihen. Und wenn er 2-3 Euro kostet, dann los damit, sage ich mal.
Ja. Ist der Philipp gerade noch mal kurz auf oder noch da?
Nein, ich bin noch da. Ich muss mal
hat denn einer von euch eigentlich Soul Station dann gesehen? Nö.
Nee.
Das ist, ich bin dann, muss jetzt aber mal nachschauen, ob der vom selben Regisseur ist. Das ist ein Prequel, aber ein Anime. So. Ja, genau, es ist sogar von demselben Regisseur. Derselbe Regisseur hat ein Prequel gemacht. Soul Station heißt das. Okay. Also spielt in der Bahnhofhalte Platz Suhl, Hauptbahnhof, keine Ahnung.
Ach, Seoul, deswegen finde ich es nicht.
Ja, Seoul, halt, nein, also Seoul. Ja, Hauptstadt okay. von Südkorea. Genau. Okay. Und den habe ich mit ziemlich, da muss man mal schauen, wann ich den einen gesehen habe. Ich habe Train to Busan gesehen.
Soul Station, nehme ich auch in die Shownotes mit auf. Ist es dann eine Vorgeschichte? Hat der was mit?
Die gehören zusammen eigentlich. Also nicht, nein, die hören inhaltlich zusammen, sondern dasselbe Universum halt auch. Also nicht dieselben Schauspieler, soweit ich mich, also
die Vorgeschichte von Train to Busan lese ich gerade.
Genau. Genau. Okay. Aber hat, glaube ich, nicht mit denselben Personen, aber schlag mich da nicht drauf fest.
Okay, spannend.
Ich habe den Train to Busan im März 2017 gesehen und den Soul Station, der kam 2016 raus, den habe ich im August 2017 gesehen, weil ich dann, weiß nicht, ob ich es dann erst erfahren habe, dass es den gibt.
Wahrscheinlich hast du ein bisschen dazu gelesen und hast herausgefunden, dass es dann eben den auch gibt. Spannend.
Mhm. Und im Vergleich zu den Train to Busan fand ich den furchtbar. Also ich mag ja manche Animes auch, aber es ist so ein
typischer Spannungsbogen. Das ist der Spannungsbogen, aber zusammengefallen. Na,
ja, leider. Also das will ich immer nicht, sondern ich will, dass die Leute trotzdem sich selber ein Bild machen, weil eine einzelne Meinung sollte nie ein Grund sein, sich einen Film nicht anzuschauen oder so. Also das ist wirklich nicht...
Genau. Deswegen habt ihr hier auch meistens vier Meinungen im Normalfall.
Fünf normal.
Und manchmal sogar sechs. Also.
Und wenn die Katze mitstinkt, dann noch eine. Na, also es ist halt, Filme ist halt wie immer so vieles subjektiv. Und wenn man Anime mag, kann man da mal reingucken. Der hatte was vom Zeichenstil und von den Animationen, was mir überhaupt nicht getaugt hat. Und dann war es schon vorbei. Mhm. Ansonsten war es halt auch mehr so ein Zombie-Standard. Der war nicht sehr viel mehr Standard als den Train to Busan.
Okay. Ja. Also Train to Busan, südkoreanische Filme, ist ja eh gerade so ein bisschen der Hype hier, Parasite. Da sind einige auch erst drauf gekommen, dass es die Filme gibt.
Ja. Yeah.
Und ja, ich bin da auch wieder extra angeheizt, dass ich sage, eigentlich müsste ich den jetzt auch wieder schauen, weil ich gerade ein bisschen in diesem Genre unterwegs bin. Nein. Und ansonsten Zombies halt, oder? Die sind auch echt, das ist auch echt gut gemacht. Die sind auch, finde ich,
schon
überzeugend
gut gemacht,
überzeugend gemacht, die Zombies da. Ja.
Also beide kann man für 2,99 leihen bei Amazon zum Beispiel und Train to Busan kann man sogar für 3,98 kaufen, wenn man mag.
Ja, bei Amazon.
Bei Amazon. Okay. Ach ja, genau, oder? Wenn man hier um gleich mal den Fips dazu vertreten, wenn man den Home of Horror Channel bei Prime Video testet, den kann man ja 14 Tage kostenlos testen, da ist er dabei, umsonst. Dann.
Stimmt, das hättest du auch machen können, mittags, als du ihn sehen wolltest.
Hätte aber aufstehen müssen.
Testabo. Ja, genau. Ich will es ja direkt über eine Fernbedienung
erreichen. Weil wir vorhin schon dabei waren, war der 4K auf iTunes nicht, oder?
Ich habe nicht geschaut. Ich erkenne es ja ehrlicherweise eh nicht. Dafür ist ja der Fernseher wirklich noch zu klein.
Okay.
Nee, ich denke, das war viel klar. Schauen wir gleich nach. Steht ja sogar da, wenn man das kauft, gell?
Train to. Hast du den gekauft? Nee, du hast den geliehen, oder?
Ja, oder geliehen. Also ich kriege ja das Recipe dann.
Dabei. Ja, cool. Und Soul Station ist auch nochmal so ein Tipp, auch wenn du es jetzt nicht vielleicht so gut fandest, aber wenn man gerade in dem Bereich unterwegs ist und vielleicht Vorgeschichte auch einen interessiert, dann kann man sich ja den mal reinziehen. Anime
halt. Genau.
Ja. Muss man Anime halt, halt. Auch, muss man halt auch an der Stelle mögen.
Gut. Genau, muss man mögen.
Ja. Jetzt habe ich noch was. Ich habe was vor. Und zwar, mir geht es da gar nicht so sehr um das, was ich geschaut habe, sondern um das, wie ich das geschaut habe. Okay, da hätte ich jetzt zwei Sachen. Ihr wisst noch nicht, worüber ich spreche. Habt ihr schon mal, jetzt seid ihr ja, der Philipp ist nämlich gerade nochmal leider raus, habt ihr denn schon mal eine Serie, die ihr komplett angeschaut habt, bis zum Ende, nochmal angeschaut?
Ja.
Ehrlich? Okay, dann sag mal, welche denn?
IT-Crowd.
Okay.
Das gilt nicht, oder?
Nehmen wir mal eher so eine, ja, nehmen wir mal eine größere Serie, wo die Folgen auch ein bisschen länger
sind. Die ersten 10 Staffeln von Simpsons.
Okay. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Weil die natürlich schon irgendwie geil sind, oder? Weil du auch gesagt hast, du warst wahrscheinlich auch
damals hatte ich auch noch mehr Zeit. Ne?
Ja. dann nochmal angeschaut. Tax, ist dir das schon mal passiert?
Ja, vielleicht nicht vollständigst, aber ich habe echt vieles wieder angeguckt. Futurama.
Ah. Oh, da bin ich auch gerade wieder dabei, ja.
Na, spannend, da sind wir bei diesen
Animationen. Futurama ist schon sehr, sehr geil.
Liegt aber vielleicht daran, dass die auch zeitlos sind, oder? Die sind halt einfach, die funktionieren halt immer noch gut.
Ja, eigentlich müssten wir mal unsere Zuhörer fragen oder auch ein Feedback bekommen, weil bestimmt hier noch mehr Serien, Junkies, Nerds oder so.
Ja,
da kommen dann so Sachen, How I Met Your Mother und so ein Scheiß, ja.
Ja, oder auch Nitro, Lena, ihr seid ja hier noch, ja. Ihr seid ja noch im Chat unterwegs.
Gerade ist sie noch da. Oh, Voyager. Ja, Star Trek glaube ich auch. Also Star Trek ist die. Gucken Star sich Wars. Das auch alles rauf und runter.
Ja. Ich dachte wirklich, dass das eigentlich nicht vorkommt.
Jetzt hast du Peter gedacht, er ist mal was Besonderes.
Nein. weil ich nämlich einen brutalen Effekt gemerkt
habe. Jawohl, Lena, klar, hau mit ja mal ja.
Was ich ja gerade angehe, ich mache ja hier gerade, ich spam ja auch hier euch schon da und zu, Christian und so. Ich mache ja gerade einen Game of Thrones Rewatch und habe halt wirklich mit Staffel 1 und so begonnen, wo ich erst auch drüber nachgedacht habe, will ich nicht irgendwie ein bisschen später schon schauen. Ich weiß ja, was am Anfang so passiert und die ganze Grundlage. Man muss auch wissen, bei Game of Thrones ist es ganz klar so, dass die ersten Staffeln, und ich würde sogar sagen, die ersten zwei, die haben wirklich ihre geilen Szenen, ihre geilen Folgen, aber die setzen einfach auch, die legen ein unglaubliches Fundament für das, was danach kommt. Weil das Ganze einfach unglaublich vielschichtig ist in den Locations, in den Charakteren, ja, die es gibt und in den Verbindungen. Und diese Basis, die sie da legen, und das ist halt mega spannend, wenn du das Ganze schon mal gesehen hast und weißt, wohin es führt und worin es mündet, ist so wahnsinnig cool, nochmal anzuschauen, wie das am Anfang aufgebaut wird. Weil du bei vielen Sachen, die sind dir halt damals nie aufgefallen, die einfach da auch im Nebensatz vielleicht mal erwähnt werden oder Szenen auch, die damals total unwichtig waren, die aber jetzt im Kontext total massiv sind. Das fällt halt jetzt alles auf. Deswegen ist es auch so, ich habe jetzt die ersten zwei Staffeln, das sind ja dann doch schon 20 Stündchen, kann man sagen, weil jede Folge ja ungefähr um die 50, 60 Minuten hat.
Ja,
Wahnsinn. Habe ich jetzt in kürzester Zeit durchgeschaut.
Und wie war das gealtert? Also konntest du das anschauen? Weil ich sag mal, Futurama, das ist Comic, das ist ja toll, also, das schaut auch immer gut aus, aber...
Super spannend. Aha. Die waren an manchen Stellen recht clever. Man muss echt sagen, die erste Staffel ist aus 2011. Das ist halt doch schon eine Zeit her.
Ja, und da war das Budget halt ein Bruchteil, richtig, oder?
Aber was haben sie gemacht? Also es gibt auch in den ersten zwei Staffeln, gerade in der ersten gibt es auch Schlachten. Und da haben sie halt den typischen Serienmove gemacht, den kennt man aus anderen Serien ja auch, dass du meistens weißt, okay, jetzt geht's so richtig in die Schlacht und dann gibt's einen Schnitt und dann kommt es sozusagen, die Schlacht ist vorbei und was ist dann sozusagen passiert? Das Schlachtfeld ist da und man sieht halt dann, wie es dann weitergeht. Die Schlacht an sich, in der ersten Staffel gibt's eine Schlacht, wo das wirklich komplett so ist, die findet halt einfach nur in deinem Kopf statt. Du merkst halt einfach, gerade in der ersten Staffel, da war das Budget begrenzt, da war es auch echt noch wahrscheinlich ein Testballon dahingehend, wie gut schlägt es denn ein? Wird es denn funktionieren? In der zweiten Staffel, gerade zum Ende der zweiten, gibt es schon eine richtig massive Schlacht. Gleichzeitig verglichen mit dem, was in Staffel 5, 6, 7 und ja, ich erwähne auch die von allen gehasste Staffel 8, kommt, ist es halt Kindergarten. Da ist es halt einfach rein von den Schauwerten Kindergarten. Ich bin aber sehr froh, weil wenn ich mir vorstelle, dieses ganze CGI, das jetzt in den neueren Staffeln in den ersten gewesen wäre, die wären wahrscheinlich wirklich schlecht gealtert. Und das ist jetzt der große Vorteil, es gibt eigentlich kaum CGIs in den ersten zwei Staffeln, außer halt das ein oder andere Geschöpf. Und das ist sogar relativ gut gemacht. Also es ist nicht störend, aber du merkst schon, es ist schon 9 Jahre alt. Es ist jetzt nicht von letztem Jahr. Genau. Ist aber total unwichtig, weil es so wenig Raum einnimmt, das ganze Art-Design ansonsten. Ansonsten, also die ganzen Charaktere, die ganzen Outfits, die ganzen Rüstungen und so, das ist ja alles wirklich Handarbeit, da ist kein CGI drin und das sieht halt immer noch aus wie am ersten Tag, also richtig gut. Sound überragend, weiterhin überragend und halt einfach für eine TV-Serie sowas von over the top, dass ich auch immer noch sagen muss, auch die ersten zwei Staffeln wischen halt mit so vielen Sachen einfach mal den Boden auf, die in so einem Bereich unterwegs sind. Sei es Fantasy, sei es Sci-Fi, das ist einfach gut. Genau, aber so ein Rewatch ist halt mega spannend, weil du auf einmal, gerade bei einem Film kennen wir es ja auch, bei einem Film gibt es den Effekt ja auch, dass du sagst, ja, ich weiß ja, wo es hinführt, das ist ja cool, wie sie das aufbauen und so weiter. Bei so einer monumentalen Serie über so viele Staffeln ist es natürlich extrem auffällig, das zu betrachten und in allen Facetten immer wieder zu sehen, okay, das haben sie sich wohl schon sehr früh gedacht, das haben sie schon früh eingefädelt, das läuft so. Liegt natürlich auch ein bisschen an den Büchern, weil die Bücher waren ja zu dem Zeitpunkt, als die erste Staffel rauskam, waren ja die meisten Bücher schon da. Man muss ja bis heute wissen, es gibt
die meisten.
Noch nicht mal alle Bücher, aber es waren da schon, weiß gar nicht, wie viele Bände schon da, dass du genug Material hattest, was du einfach vorbereiten, runterfilmen kannst. Aber auch schon in der ersten und in der zweiten Staffel sind Szenen dabei, die jetzt auf Events aus der siebten, achten Staffel hindeuten, zu denen es ja noch gar keine Bücher gibt. Da sieht man, da ist schon ein großes Ganzes dabei. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ich werde jetzt ja. ein Stück weiterschauen und ihr habt ja sicher den Shitstorm alle mitbekommen mit der achten Staffel. Wir haben ja auch kurz drüber gesprochen.
Die war schlecht, ne?
Aber der wird halt von manchen verrissen.
Die hatte ein Riesenproblem. Die hatte ein Riesenproblem, die letzte Staffel. Das waren
die ja war schlecht, oder?
Die hat ja nur 6 Folgen, aber in den 6 Folgen passiert gefühlt auch über zeitlich so viel wie sonst in 2 Game of Thrones Staffeln. Und dann wirkt das Ganze halt unglaublich
gehetzt.
Rushed. Trotzdem, die Szenen, ich finde auch weiterhin die Konklusion, das ganze Setting am Ende, ich finde es immer noch gut, das ist halt einfach Geschmackssache, wo man alle sagen können, das ist einfach nicht ideal, dass dieses, wir müssen die Serie jetzt fertig kriegen, wir haben andere Projekte in der Pipeline, wir haben jetzt nur 6 Folgen Zeit.
Aber das kann ich nicht ganz verstehen, weil sie hatten das Budget gehabt, sie hatten die Zuschauer, sie hatten den Erfolg. Warum denn jetzt so ein? Ich meine, Martin macht es ja auch so. Ich meine, jetzt, ich habe gerade mal nachgeschaut, der hat 96 ist der erste Band erschienen. Das hier, das Lied von Eis und Feuer. Wie heißt das Lied von Eis und Feuer? Feuer und Eis, sorry. Und dann hat er sich halt auch Zeit gelassen.
Ja, nee, der Punkt ist, es wäre eine meiner Fragen so in diesem ganzen Medien, sonst was Business. Ich würde so gerne diesen beiden Kollegen hier, die und die oder wie sie heißen, ich würde sie so gerne einmal diese eine Frage stellen: Warum war die achte Staffel oder ist die achte Staffel so, wie sie ist? Also, was waren da die Beweggründe? Warum ist das so? Weil ich sage nämlich auch, und jeder sagt das, du hättest wahrscheinlich aus der siebten und der achten Staffel zusammen, hättest du locker noch 3 Staffeln machen können. Mhm. Ohne Probleme, und du hättest in meinen Augen auch kein Publikum verloren, du hättest weiterhin noch mehr wahrscheinlich Kohle gescheffelt mit dem Ganzen. Der Grund würde mich mega interessieren, tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Ich setze mich jetzt trotzdem hin und schaue mir das komplett durch, weil ich ja auch so schon von der achten Staffel auf keinen Fall so enttäuscht war wie das halbe Internet, wo man auch sagen muss, alter Schwede, was da an Reviews kommt, das ist schon abartig. Da sind wir wieder bei dem Thema wie vorhin mit den Geschmäckern, aber das ist einfach schon so ein Hype-Train, dass man da einfach sagen muss, dass es scheiße ist, obwohl man es vielleicht gar nicht in Gänze verstanden oder gesehen hat. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie es jetzt wirkt, wenn ich so am Stück schaue, weil es ja doch so ganz anders ist, gerade 7. und 8. Staffel ganz anders vom Pacing als die anderen. Nur ich freue mich halt jetzt einfach schon so auf die 6. Staffel, dass ich, wie gesagt, ich schaue jetzt 5 Staffeln, damit ich mich dann voll in die 6. reinlegen kann. Wie in ein Milchbad mit Honig. Und der Christian, der schaut jetzt auch bald mal an, weil der Christian, der wird es einfach lieben.
Ja, ich habe ja mal angefangen damit. Ich glaube, die ersten 2 Folgen habe ich geschaut von der ersten Staffel und war damals ja noch nicht begeistert, weggeblasen.
Weil du reinkommen musst. Das ist wirklich so. Ich sag's dir nochmal, das legt in den ersten 2 Staffeln einfach, das legt so ein Fundament, und du hast trotzdem in den 2 Staffeln von diesen 20 Folgen sind in meinen Augen 3 bis 4 dabei, die so besser sind als ganze Serien, die du bisher geschaut hast. Dass es lohnt, es zu tun.
Und deswegen werde ich es nochmal machen. Ich war damals so ein bisschen abgeturnt, weil das war so mit Absicht auf, oh, wir zeigen jetzt hier mal mehr Sex und so, haha, da kriegen wir die Leute vor dem Fernseher. Ja, ja. Und das hat mich so ein bisschen genervt, dass das gar nicht so eine gescheite
Fantasy ist. In der ersten Staffel ist das krass, also ist das massiv. Der Fantasy-Anteil, der nimmt ja auch über die ganze Serie immer mehr zu. Das ist ja auch so, dass es gerade in den ersten 2, 3 Staffeln wird es langsam immer mehr, aber gerade schon auch zum Ende der ersten wird schon mehr Fantasy. Ich sag mal, die erste Hälfte der ersten Staffel, wenn du da drüber bist, dann willst du auch weiterschauen. Nur da musst du einfach mal drüber kommen, und ich empfehle auch von Anfang an, so schnell wie möglich zu checken, wer ist und wo wer ist, und mal auf die Karte auch zu schauen, dann ist man da viel mehr drin. Das hat mich am Anfang ja ziemlich überfordert, weil es einfach so viele, es gibt verschiedene Handlungsstränge und auch die Orte erstmal zu checken, wo die sind und wer das ist und wie die Leute zusammenhängen und wie diese ganzen Königsgeschlechter da zusammenhängen. Das muss man einfach mal kurz anschauen. Das schadet gar nicht, wenn man sich da mal einfach mal kurz das...
Ja, das glaube ich nicht, dass es nicht schadet. Das wäre auch das Problem, wenn ich das nicht binge, weil das, ich vergesse das ja sofort auch.
Ja.
Na genau, cool, ja, mach ich.
Auf jeden Fall das Thema Rewatch einer Serie. Jetzt denkt man, alle so können ja mal drüber nachdenken, wenn ihr so eine Serie habt, ich höre ja auch immer wieder Breaking Bad. Viele sagen ja Breaking Bad, beste Serie, bestes Ende ever. Macht mal einen Rewatch und schaut euch das dann unter dem Gesichtspunkt an, wie die Produzenten, die Regisseure, wie sie sich das hinlegen, wie gut das dann doch gemacht ist. Wenn man dann doch immer wieder ganz schnell am Ranten ist über schlechte Folgen oder so.
Aber gerade bei Breaking Bad würde ich es aber nicht empfehlen wollen.
Da habe ich, ich habe es die ganze Zeit aber nur gehört, dass Breaking Bad, ich habe selber ja Breaking Bad nicht geschaut, aber ich habe gehört, das ist auch eine Serie, wo das Ende so gut sein soll.
Du hast was? Du hast was?
Ja, ich habe es ja noch. Sei doch froh, ich bin ja froh, dass ich es noch habe.
Umberto?
Ich habe Breaking Bad nicht mal geschaut.
Du auch nicht?
Überhaupt
ich auch
nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe die erste Folge, glaube ich, angefangen und
geguckt. Das ist ein
Scheißdreck.
Das musst du gucken. Das ist. Also das Christian, nee, das geht
nicht. Okay, dann habe ich jetzt auch nochmal. Ich habe was vor, dann werde ich das auch mal jetzt nachholen.
Vielleicht mache ich das auch. Breaking Bad passt mir besser als irgendwie andere Serien gerade.
Christian, ich glaube, ich habe auch den Pilot gesehen und war nicht hooked. Wenn ich mich recht
erinnere. Der Pilot ist tatsächlich teilweise ein bisschen schwierig, aber ich finde die Serie, also nach dem Piloten habe ich mir auch gedacht, naja gut, bisschen seltsam, ja. Aber die Serie hat auf mich zumindest so im Lauf der ersten Staffel, so über die ersten 5, 6 Folgen, so einen geilen Sog entwickelt. Und
das höre ich dauernd. Okay, dann muss ich da doch.
Das machen. Ist, die wird tatsächlich an einem gewissen Punkt, ich möchte das Wort brillant strapazieren, ja.
Ja, gerne.
Weil
ich
mach das
ja auch immer, wenn ich hyped bin.
Die wird wirklich und die bleibt auch bis zum Ende gut. Also es gibt kaum Folgen, die, wo man sagen muss, okay, die hätte man sich jetzt schenken können, ja. Sondern die hat immer wieder so geile Momente, wo hier Walter White dann eben auch vor irgendwelchen moralischen Fragen steht, ja, wo du denkst, so scheiße, wie löst der das auf und wie lösen die das überhaupt auf? Ja. Und oh mein Gott, der Arme, du fühlst also richtig mit ihm mit.
Mein Hauptproblem bei Breaking Bad ist, dass ich das Setting nicht so antörnt. Also reine Prämisse, um was es geht, so auch in der Pilot, was halt so die Charaktere und so, um was es eigentlich geht. Ich glaube, das ist einfach, was mich so gar nicht antörnt.
Um was geht's denn deiner Darstellung nach?
Naja, man kriegt ja dann nur mit, da sprechen wir kurz über Breaking Bad. Ich entsinne mich nämlich gerade, dass ich den Piloten gesehen habe. Es ist doch so, dass er auf jeden Fall, oder willst du es nicht du erzählen, du weißt es besser.
Nee, ich will wissen, was du erwartest, um was es so im Laufe
des... Ja, es geht halt dauernd um irgendwie Drogen kochen und das dann wieder verschleiern und irgendwelche Konflikte reingeraten, wie du schon sagst, moralische Konflikte, Konflikte mit dem Gesetz und dann Drogenbosse und dann kommt mal irgendein Konflikt, dass man jemanden, das gar nicht sein Gebiet ist und trotzdem Drogen verkauft und Gangstergetue, sowas.
Es ist generell, das ist richtig, es ist generell so eine Gangstergeschichte und halt die Geschichte von ihm hier, Walter White, wie er als Heisenberg immer tiefer in diese Geschichte reingesogen will, wo er eigentlich gar nicht so weit hin will. Mhm. Ja? Aber es lebt zum einen davon, dass halt hier Bryan Cranston und auch hier der andere, der Pinkman, wie heißt er? Du weißt schon, der Junior. Wahnsinnig geil spielen. Zum anderen hat es teilweise einfach einen wahnsinnig geilen, absurden Humor. Und was ich kaum eine Serie gesehen habe, die das so wahnsinnig geil hinbringt, ist diese Charakterentwicklung.
Okay.
Also von den beiden Hauptdarstellern, weil Walter ist ja am Anfang so ein megamäßiger Spießer. Ja, das ist ja der langweiligste Mensch der Welt.
Ja.
Und er ist eigentlich die ganze Serie über so ein bisschen immer wieder mal so hin und her gerissen zwischen seinem alten, eigentlich total lieben, gutmütigen und stinklangweiligen Selbst und dem kalten Drogenboss. Ja. Und auch die Situationen, in die er geworfen wird, die sind natürlich irgendwie so klischeemäßig. Ja, da ist dann hier irgendwie der große bisherige Drogenbaron, der ihn scheiße findet und so. Aber die sind immer ich finde, die haben es wahnsinnig gut gelöst, da noch so eine Spur Absurdität reinzupacken. Also es gibt zum Beispiel so ein bisschen Folgen, ich spoilere jetzt da gar nicht so viel. Es gibt einfach so Folgen mit dem alten Mexikaner, der in seinem Rollstuhl mit der Sauerstoffflasche sitzt, bei dem sie dann irgendwo in der Hütte in der Wüste sind. Das ist so geil, wenn du das anschaust, da weißt du immer nicht so ganz, sollst du jetzt bangen, was passiert, oder sollst du dich nass machen vor Lachen? Wir haben so diese Mischung aus absurdem Humor und wirklich sehr schwarzem Humor teilweise auch.
Okay.
Ja, und auch gerade so die Cliffhanger zwischen den Seasons und sowas.
Sind die gut? Also genau.
Die sind schon so düster teilweise.
Okay. Und das Ende ist wirklich so gut, wie alle sagen. Hey, es gibt ja keinen Mann, der sagt, das wird nicht zu einem guten Ende gebracht.
Du musst die Serie tatsächlich sehen, dann ist das Ende wahnsinnig gut und wahnsinnig, wahnsinnig stimmig.
Okay.
Ja. So, wenn ich dir jetzt das Ende erzählen würde, würdest du sagen, was ein Kack.
Ja.
Dann gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Also wenn du die Serie gesehen hast und die ganze Entwicklung der Figuren begutachtet hast, diese herrlich schrägen, wo es ja auch dieses Spin-off mit dem Anwalt gibt, mit Saul und so, das passt einfach alles so unglaublich gut. Ja, auch wenn er so zwischendrin kurz den MacGyver raushängen lässt und mit irgendwelchen Tricks, die er als Chemielehrer halt kann, dann irgendwie die noch böseren, das ist das andere dran, was ich so wahnsinnig geil finde, weil er ist ja eigentlich ist er ja ein urböser Mega-Verbrecher-Arsch. Ja? Aber er schafft es gleichzeitig, dass er einem total sympathisch bleibt. Ja, und das ist ja immer so diese Prämisse, er macht es ja nur, diese ganze Drogenkoch-Geschichte fängt er ja nur an, weil er seiner Familie weiterhin helfen will, weil er denkt, er stirbt.
Da würde mich mehr interessieren, wie viele Leute sich damit identifizieren. Ja, das mache ich genauso. Genau. Ach so, das macht ihr.
Ja, du kannst, was ihr da macht in der Arbeit, bei dir weiß ich schon, Tax. man kann sich mit ihm teilweise tatsächlich erschreckend gut identifizieren. Das ist das Schlimme dran.
Ja.
Und das macht aber die Serie auch so spannend und so liebenswert.
Cool.
Also, ich sage also wirklich, ich kann das nicht verstehen, dass es keiner von euch gesehen hat bisher.
Weil mich damals, wie gesagt, dieses ganze Setting und Drogenbaron und so, das ist was mich echt nicht so interessiert. Plus, der Pilot hat mich dann nicht gehuckt und ich erinnere mich gerade sehr gut, auf einmal kommt die Erinnerung zurück, dass ich den sogar versucht habe zu schauen. Mhm. Und dann ging es halt nicht weiter. Aber es sind, glaube ich, 6 Staffeln und du würdest sagen, muss man eigentlich schauen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine der wenigen Must-See-Serien.
So wie ich bei Game of Thrones sage, muss man unbedingt schauen.
Bin so fasziniert, oder wie ich bei IT Crowd. Ich bin so fasziniert, dass der Peter mir so aus der Seele spricht, weil mir im Gegensatz zu manch anderen dieses Gangster-Setting mich halt auch, also eigentlich gar nicht so reizt. Es gibt Filme, da reizt mich mega, aber so wird's.
Es ist eine ganz andere Herangehensweise an dieses Setting, also aus einer Perspektive, die du sonst noch nie irgendwo gesehen hast. Und so abgedroschen und verbraucht das am Anfang klingt, so unglaublich frisch ist das teilweise.
Ah, geil.
Ja, weil du hast
gesagt, Charakterentwicklung oder auch
Charakterentwicklung. Charakterentwicklung ist unglaublich geil gemacht und auch die Serie ist so von der Besetzung her wirklich bis in die letzte Rolle schweinegut besetzt. Ja, also die hat auf der einen Seite immer diese mega bösen mexikanischen Drogenkartelltypen, ja. Und dann der brave Chemielehrer mittendrin, der auf einmal dann doch zum bösen Heisenberg mutiert. Das ist einfach, es ist total super zum Anschauen. Das macht einfach Freude. Und er spielt den ja auch wirklich so brillant. Also ich mag ihn ja eh gerne, den Herrn Cranston. Ja? Und auch seinen kleinen Kumpanen, den ich am Anfang relativ nervig fand. Aber es gibt in der ersten Staffel gibt's gleich eine Folge, wo sie gemeinsam versuchen, eine Leiche verschwinden zu lassen. Ey, da brichst du zusammen, wirklich. Das ist einfach auch so absurd, sowohl von den Kameraeinstellungen als auch von der Story und den Dialogen und alles. Das ist einfach geschliffen in die Absurdität bis zur Perfektion und gleichzeitig bleibt es auf eine ganz seltsame Art und Weise glaubwürdig, weil du dann da sitzt und du denkst, okay, so genauso würde das wahrscheinlich ablaufen, wenn ich mich jetzt mit so einem Drogenbaron umschlagen müsste. Ja? Weil einfach total unbedarft, also super, super. Okay. Schau mal, versuch mal.
Ja. Mit deinem Bericht hast du es, glaube ich, jetzt geschafft, Leute anzuheizen, die es noch nicht gesehen haben. Also ich bin jetzt
außer euch eh nicht.
Und, na, doch, 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 ich habe das schon öfter gehört, gerade bei Breaking Bad habe ich schon öfter gehört, dass die Leute den Einstieg nicht geschafft haben.
Ja, du musst den Einstieg schaffen. Also ich sag mal, 5, 6 Folgen, wenn es dich dann nicht gehuckt hat, dann bist du komisch. Aber
Nichts mehr mit dir zu tun haben.
Dann würde ich nichts mehr. Nein, ich würde sagen, wenn du jetzt einsteigen willst bis zum nächsten Cast, versuch mal die ersten 2 Staffeln.
Erstmal keine Zeit. Erstmal habe ich noch jetzt 6 Staffeln Game of Thrones vor mir.
Wenn du die dann übermorgen durch hast, versuchst mal die ersten 2 Staffeln. Nee, also ist aber auch so. Also ich habe ja mehrere Leute dazu überredet, dass sie sich das mal anschauen. Und man muss tatsächlich sagen, also wenn du mal drin bist, dann bist du da echt am Durchbingen, ja.
Dann, genau, du hast jetzt alle angeheizt, die es noch nicht gesehen haben, und alle, die es schon gesehen haben, die haben jetzt vielleicht einen Grund, mal einen Serien-Rewatch zu machen.
Den ich nicht machen würde, weil, glaube ich, ganz vieles an dieser Serie nicht mehr funktioniert, wenn du schon weißt, was als nächstes passiert.
Vielleicht schaue ich mir mal die Pilotfolgen von MacGyver oder Alf an oder so ein Scheiß.
Wegen Rewatch jetzt, oder?
Ja, genau. Wobei MacGyver würde mich echt mal interessieren. Ich glaube, da kenne ich gar nicht die erste Folge oder kann mich gar nicht erinnern. MacGyver fand ich schon ziemlich geil damals.
Jetzt wird die Überleitung holprig, aber wir wissen ja auch, dass in unserem Tax ein kleiner MacGyver steckt.
Aber MacGyver konnte auch Chemie.
So, jetzt machen wir meine Überleitung nicht kaputt. Auch in Tax steckt ein kleiner MacGyver, besonders wenn es um Audio-Settings geht und um Audio-Hardware. Ich rekapituliere kurz. Wir hatten vor einigen Folgen, hatte Tax uns berichtet über sein Audio-Setup, sein Auswahlverfahren für sein Audio-Setup und das, was er jetzt zu Hause stehen hat, so habe ich es zumindest noch in Erinnerung, ist ein Pärchen aus Apple HomePods, die du dir zugelegt hast.
Genau.
Mit denen du damals sehr glücklich warst, gesagt hast, das ist genau das, was du willst, audiotechnisch, das funktioniert für dich. Und wir haben von einigen Hörern Feedback bekommen, dass deine Schilderung dieser Ereignisse auf jeden Fall spannend war und man auch eine Fortsetzung wünscht. Und diese Fortsetzung, die sollten wir jetzt tun. Wir nennen es das Ganze jetzt mal HomePods Reloaded, so steht es auch bei uns in unserer Liste. Und Tax, the stage is yours.
Ja, also tatsächlich, das ist jetzt quasi die 100 Tage danach Retrospektive, könnte fast sogar hinkommen.
Ja, das stimmt, ja.
Interessant ist, das Produkt ist derzeit always on. Normalerweise schalte ich ja auch immer sofort den Strom aus, aber ich habe so viel Vertrauen in diese Geräte, dass die ganze Zeit permanent laufen. Und das ist ein guter Tipp. Ich muss die Tage oder heute Abend nochmal testen, wie warm die Geräte im Nichtbetrieb werden. Also wie viel Watt die sozusagen ziehen, weil das würde mich ziemlich nerven.
Was machst du,
tatsächlich. Und die Tage hatte ich sogar mal beim großen Online-Händler nachgeschaut, was so ein Laser-Temperaturmesser kostet. Das wäre der perfekte Use-Case dafür, um zu messen, ob der über 24 Grad
geht. Ich hatte jetzt mit allem gerechnet, dass du mit allem startest, aber nicht mit der Temperatur deiner
Hose. Ja.
Nur ganz kurz, Tax, wenn es dir um den Energieverbrauch geht, warum nimmst du dann ein Thermometer und nicht so ein Verbrauchsmesser?
Ja, das ist allerdings richtig. Da müsste ich ja hinter die Steckdose krabbeln. Es muss komfortabel
sein. Der Tax will auf der Couch sitzen und mit so einer Lasertemperatur.
Ja, genau.
Über so hin. Zwei, damit er gleichzeitig die Temperatur messen kann.
Hast du dann auch eine entsprechende Formel, um die an der Oberfläche gemessene Temperatur auf die Kerntemperatur umzurechnen und da dann anhand des Materials auf den Stromverbrauch
zu kommen? Ja, stimmt. Da kommt mal was. Beim Weber-Grill ist doch jetzt so ein Temperatursensor dabei. Den könnte ich mal in den HomePod stecken.
Okay.
Du hast also, was du dir in deinen HomePod steckst, will ich jetzt überhaupt nicht wissen.
Oh Mann.
Auf jeden Fall. Zuerst war ich ja richtig traurig, dass man den Klang nicht regulieren kann. Und jetzt, ja, nach den knapp 2, 3, 4 Monaten, muss ich sagen, das läuft auch so, also ohne, dass ich irgendwas kalibriere, einstelle, der Klang ist in Ordnung. Es hat aber natürlich den Effekt, wenn du etwas lauter hörst, dann hörst du im Zimmer nebenan dann doch die sanften Bassgeräusche, so würde ich das jetzt mal sagen. Also es ist nicht vergleichbar mit so einem mega fetten Subwoofer, kann es auch gar nicht abgeben. Und was hat der Fuel letztens gepostet? Man kann sich so ein Rumble Pack installieren und dann vibriert die komplette Couch.
Aber nicht
habe ich das richtig HomePods verstanden? Nein, nicht mit den HomePods.
Aber meine Frage, du kannst den Bass auch nicht regulieren an den Dingen?
Nein, leider nicht. Also teilweise ist dann der Bass...
In so einer Mietwohnung, wo du dann vielleicht
stark
überträgt, keine gute Idee.
Und wenn du das dann auf dem schwedischen Regal hast und das dann sozusagen nochmal zusätzlichen Resonanzraum oder noch stärker vibriert, dann ist es halt deutlicher zu hören. Mhm. Ansonsten super Klang. Einen großen Rant gibt es, aber dieser große Rant geht eher gegen die Hassliebe zwischen Google und Apple. Man merkt, dass die YouTube-App sich scheinbar nicht komplett an die Audio-API hält. Das heißt, manchmal muss ich den HomePod manuell als Audio-Ausgabegerät anwählen, wenn ich die YouTube-App aus dem Standby-Modus starte. Und also da gibt es noch viel mehr Rants. Das wird dem Christian über die Zeit vielleicht auch auffallen, dass es ein schönes Interface beim Apple TV gibt, aber nicht jede App nutzt sozusagen diese Möglichkeiten. Und es ärgert dann umso mehr, wenn du quasi auch auf YouTube irgendwelches, ja, sei es nur ein Bericht oder irgendwie eine Musik anhören willst. Und dann kommt es auf einmal aus dem Fernsehlautsprecher.
Aber da nochmal eine Frage. Dein Hauptzuspieler für deine HomePods ist schon dein Apple TV.
Genau, das ist mein Apple TV. Ansonsten dient es einfach als Radiosender. Interessant ist, in den letzten paar Tagen hatte ich zweimal den Effekt, dass irgendjemand irgendetwas im Fernsehen gesagt hat. Und da war so der Kommentar, Licht aus. Und anscheinend fühlte sich hier die Lady Siri angesprochen und hat dann einfach das Licht ausgeschaltet, was man ja sonst von Alexa kennt. Aber es kam gar nicht das Triggerwort. Das fand ich sehr interessant.
Das ist ja gruselig fast schon.
Aber Hauptsache, du vertraust dir so sehr, dass du sie immer anhast, deiner HomePod dienen, ne?
Ja, aber zu Hause passiert doch hier nichts. Also
nochmal,
ich habe hier nichts zu verheimlichen.
Ich bin ja wirklich hyped von deinem Thema. Ich bin ja fast schon Fanboy deiner. Ich finde ja HomePod, du bist Mr. HomePod an der Stelle.
Sowas von.
Du schaust aber auch normal TV oder gibt es das? Also wenn du jetzt normal Tagesschau schaust auf normalen TV, wo kommt denn dann der Ton her?
Das kommt auch tatsächlich aus den HomePods raus und tatsächlich Tagesschau. Hier, also dafür zahle ich ja auch gerne GEZ-Gebühren. Manche Leute können programmieren, manche Leute wollen programmieren. Die läuft wunderbar auch mit den HomePods zusammen.
Na, ich frage nicht über die App, normales TV. Nutzt du noch normales TV, das über Kabel oder Schüssel in deinen Fernseher reinkommt?
Nee, schon gar nicht mehr. Wenn
Zato,
aber
das heißt,
habe ich mich schon lange verabschiedet. Das ist quasi wirklich nur der Audioabspieler für Netflix, YouTube oder für meinen saugeilen Twitter-Client. Genau. Mhm.
Was würde denn dein Fernseher machen, wenn du jetzt doch mal ein TV-Programm einschaltest? Wo kommt denn dann der Ton her?
Der Ton kommt dann leider aus dem Fernseher. Also das ist ein richtiges Dilemma. Die Geräte haben leider nur das AirPlay 2-Protokoll. Ich glaube, ein anderes Protokoll können sie nicht. Und intern bieten sie natürlich Bluetooth an, dass sie sich synchronisieren.
Ja.
Ziemlich geil ist aber auch, dass die HomePods sich dann eben auch ausrichten. Also wie hoch ist die Latenz? Da hören sie sozusagen aktiv dem Wohnzimmer zu. Wie gut ist das ins WLAN integriert, dass es wirklich lippensynchron ist.
Also dafür ist super. Aber du hattest damals, glaube ich, auch noch das Problem, wie schaut es denn dann mit der PlayStation aus? Die ist ja auch noch ein Zuspieler.
Ja, das ist natürlich ein Riesendilemma, weil Death Stranding kann ich leider nur mit Fernsehton anhören. Und da würde ich ja echt eine Mark 50, das wäre ja auch toll, wenn ich sage, liebe Firma Sony, lizenziertes AirPlay 2-Protokoll, was natürlich gewisse Latenzen hat, darum ist es wahrscheinlich nicht für Spiele geeignet. Da zahle ich gerne einen Zehner mehr und dann kann man das integrieren. Das
wird eher nicht passieren, aber ist es nicht so, dass es schon Fernseher gibt, die AirPlay 2 können? Wäre es da nicht eine Option, dass du das Signal aus der PlayStation über den Fernseher per AirPlay 2 auf deine HomePods streamst? Würde das gehen?
In der Theorie ja, aber ich glaube, dass der Fernseher dann doch trotzdem diese Latenz einbaut. Das heißt, ich schlage irgendwo zu im Spiel, bewege mich und da kommt, ich weiß nicht, wie hoch die Latenz ist oder man müsste es mal ausmessen. Das
lässt sich aber
150 Millisekunden oder so. Und das
lässt sich aber doch auch nachkonfigurieren oder einstellen mit den Latenzen.
Ja, aber mal wieder nicht bei den HomePods, die machen das ja automatisch.
Ah, okay.
Also eine Frage, die ich mir gestellt habe, wir müssen mal so ein Langzeit-Review machen, nach wie vielen Jahren die HomePods noch ein super Produkt sind, weil man nach wie vor dieses Protokoll verwendet, oder man feststellt, die können sich ja nur nicht mal per Bluetooth verbinden, sie haben keinen SPDIF-Eingang, war mal eine geile Sache, im Prinzip klingen sie geil, wenn man sie noch ansprechen könnte.
Du meinst, dass sie vielleicht öffnen? Es gibt ja gerade ein Gerücht übrigens für kleinere HomePods. Keine Ahnung, es wird nur davon gesprochen, dass die kleiner sind. Was genau. Die sonst noch können, glaube ich, gibt es noch keine großen Infos.
Ja, ich vermute einfach, dass der Preispunkt von den aktuellen HomePods zu hoch ist.
HomePods.
Ja, HomePods. Und ich schätze mal, was kostet so ein günstiges Amazon-Gerät? 20 bis 50 Euro und dann lässt sich Apple nicht lumpen, das für 189 Euro im Angebot
anzubieten. Der große Echo kostet, den hattest du da auch daheim, oder?
Den Home Studio. Da müsste ich meinen Kollegen befragen.
Okay.
Der hat den jetzt zum Geburtstag bekommen. Muss man mal schauen, wie der klingt.
Aha.
Der muss auch nicht schlecht sein.
Okay, aber dann können wir jetzt nochmal sagen, du bist grundsätzlich sehr zufrieden, aber man muss schon die Einschränkung treffen. Wenn du keine Apple-Gerät-Zuspieler hast, dann solltest du es dir gut überlegen. Oder kannst du es gleich knicken?
Ja, kann man fast gleich knicken. Noch so eine Randanmerkung. Ich folge ja auch einem audiophilen Lautsprechtester-Kollegen. Leider habe ich keinen Test von dem Kollegen gefunden. Und der hat aber auch eine Soundbar, glaube ich, sehr wurscht, mit dem Markennamen von Teufel getestet. Mhm. In ähnlicher Preiskategorie 800 bis 1000 Euro waren, wo er meinte, vergiss es, das erfüllt einfach überhaupt nicht den Zweck. Und ich muss sagen, bei den HomePods macht es wirklich Spaß, bei leiser Musik, aber auch bei, ich sag mal, Lounge-Atmosphäre, also es ist nicht laut genug für eine richtige Party, richtig die Musik oder den Film zu genießen. Und ich hatte nie diesen Effekt, was ich vorher beim Fernseher hatte, ich verstehe die Sprachspur nicht.
Genau, ja, deine
also,
Frage.
Dass ich das also irgendwie ist es klar und gut genug. Ich verstehe die Dialoge prima und es klingt nie künstlich. Also es ist echt schön.
Und wie sieht es da mit dem Thema aus, dass manchmal Sprache so leise ist und Soundeffekte so laut?
Also ich hab die Audiokompression am Apple TV an.
Ja.
Aber das haben sie irgendwie hinbekommen. Also das Beam-Focusing oder was sie da auch immer berechnen, das ist echt fein gemacht. Größter Kritikpunkt aus meiner Sicht ist, dass die Feinabstimmung der Lautstärkestufen im unteren Bereich leider zu groß ist. Also lauter, leiser. Und dann habe ich halt gelernt, dass ich sagen muss, liebe Lady Siri, bitte stell die Lautstärke auf 12,3% ein.
Ach, du steuerst die dann auch wirklich mit Sprache so?
Ja, wenn es mir dann zu blöd ist. Und tatsächlich, genau, also ein riesen Benefit, dann kann ich auch sagen, hey, um jetzt hier keinen zu triggern, spiel den Film weiter oder auch immer tatsächlich genommen, weil mich das mit der Fernbedienung nervt. Das geht zwar auch beim Apple TV, bitte spiel mal 2 Minuten zurück, weil ich irgendwie mir ein Getränk noch hole oder irgendwie abgelenkt war.
Also die Sache funktioniert ganz gut mit dieser Steuerung und den Themen, oder?
Also tatsächlich ist es schneller, als die Person im Haushalt zu sagen, drück mal auf Play, wo ist die Fernbedienung? Da bin ich schneller. Spiel mal weiter.
Ja, okay.
Und da hat sich schon gelohnt.
Christian, Philipp, habt ihr denn noch Fragen an unseren HomePod-Experten? Tax?
Außer dem üblichen, warum habe ich keine Fragen?
Ja, ach, und optisch schauen sie auch noch gut aus. Also, ja, genau, nach 100 Tagen muss man sagen, das war ja auch weil ich die weißen HomePods habe, dass vielleicht die Gitter vollgestaubt werden oder komisch ausschauen. Nichts dergleichen. Also,
Aber diese Einschränkung, die Einschränkung auf die Zuspieler wäre jetzt, also mein Kritikpunkt wäre eindeutig die Konnektivität. Bei Audio-Devices, gerade bei Lautsprechern, da erwarte ich, dass ich da mit allen verschiedenen Möglichkeiten Sound draufwerfen kann. Obwohl ich ja viele Apple-Devices habe, aber mich würde schon stören, wenn meine PlayStation jetzt nicht über diese Lautsprecher läuft.
Ja, das kann mit der PS5 und Last of Us dann echt schwierig werden.
Ja. Dann brauchst du vielleicht doch noch einfach für die PlayStation-Thematik ein gutes Headset und spielst halt in erster Linie mit.
Ja, genau.
Das wäre noch eine Option.
Also feines Produkt, obwohl ich eigentlich mir gar nicht das Produkt zulegen wollte und schuld war ja nur Amazon, weil sie keine Bluetooth-Stereo-Paare anbieten.
Naja. Ich bin gespannt, wenn du uns erzählst, wie es mit den Temperaturmessungen dann mal läuft.
Ja, das prüfe ich gleich mal. Ich muss in der Früh prüfen, wenn ich sie nicht verwende, ob sie einfach eiskalt sind.
Ja, interessant. Ich kann dazu nur eine kleine Anekdote loswerden. Ich habe doch, Google hat mir doch diese, was ist denn das Gegenstück, Google Home oder sogar von diesem Echo Dot. Ja. Und da gibt es ja, glaube ich, auch unterschiedliche Größen. Und diese Einsteigergröße, so wie diesen Echo Dot, gibt es einen von Google. Und den habe ich geschenkt bekommen, weil ich habe ja auch Google Play Music Abo, wo ich auch sehr zufrieden bin damit eigentlich.
Einer von den drei.
Ja, es sind, glaube ich, vielleicht schon drei mehr.
Google Home ist diese Linie, genau, Google Home. Und der kleine heißt dann Mini Smart Speaker, Google Home Mini.
Und der ist auch ganz geil, den habe ich bei mir unten im Keller stehen und darüber lasse ich dann immer, wenn ich irgendeinen Sport mache oder sowas über Bluetooth, dann Musik laufen. Google Home Mini. Ja, also ich stream nicht von dem selber dann von Play Music oder von YouTube Music, wie sie es jetzt nennen wollen. Aber egal. Was mir noch aufgefallen ist, das ist eines der wenigen Geräte, wo du das Mikrofon ausschalten kannst bei den Dingern. Das mache ich nämlich auch, weil Google traue ich ja dann noch weniger als Amazon. Und das Geile ist, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, dann meldet sich dann die Computerstimme, das Mikrofon ist übrigens ausgeschaltet! In dem Ton sagt die das ungefähr. Sie können das Mikrofon auf der Rückseite einschalten.
Und wenn Sie es nicht sofort tun, schalte ich selber ein.
Ja, ah, ja genau. Sie können es aber auch lassen, weil es ist Ihren.
Das ist nicht genau. Muss ich wieder überbrücken.
Na, auch da, also für so einfach nur kleine Beschallung nebenbei. Also ich könnte mir sehr gut auf einem Büroschreibtisch oder so wunderbar vorstellen. Dafür langt es locker. Okay. Es ist kein Ersatz für Tax Homepots natürlich, weil es.
Wie bist du da verbunden mit Bluetooth?
Bluetooth, ja.
Ja, einfach, eigentlich ist das ein smarter Bluetooth-Speaker, so. Es gibt ja Bluetooth-Boxen, ja. Gibt es ja en masse und der hat halt auch noch Google mit an Bord, so.
Genau, ich nutze das für nichts anderes. Ich meine, bei meinem Echo dort in der Küche, da nutze ich wenigstens noch Nachrichten und so, die er mir dann immer vorlesen soll. Mhm. Aber ansonsten.
Ich habe gerade nochmal recherchiert. Tatsächlich war dann doch wieder mein Vertrauen in die Marke so hoch, also an Apple. Das Erste war, bei den Amazon-Produkten habe ich tatsächlich echt immer sofort das Mikrofon ausgeschaltet und war befriedigt, wenn eine rote LED geleuchtet hat. Beim HomePod habe ich es ja nie deaktiviert, aber ich habe nochmal nachgelesen, man kann es auch per Software sozusagen deaktivieren als offizielles Feature.
Aber das macht ja nicht, weil du nutzt es ja mit dem...
Ja, genau. Ja, aber halt nur einmal am Tag und die restlichen 23 Stunden hört das Gerät natürlich die ganze Zeit
und lernt
zu. Genau. Und lernt.
Ja. Okay. Das würde mir nur helfen. Nee, da bin ich auch viel zu paranoid, die habe ich mal ausgesteckt, wenn ich nicht im Raum bin.
Sie haben gehustet, sollen wir das Gesundheitsamt anrufen?
Ja, dazu fällt mir so ein bisschen der Kurzfilm ein. Kennt ihr noch Blinky? Dieser Haushaltsroboter, der so einer Familie hilft. Kennt ihr den Film Blinky?
Ich glaube, ja, da könntest du mal noch einen Link raussuchen.
Den sollte man nochmal so, der muss auch der ganzen Zeit der Familie zuhören, der Roboter.
Der passt.
Und er ist unheimlich nett, der schmeißt den Haushalt und so und muss halt auch sich immer alles anhören, macht sich dann auch so seine Gedanken.
Tax, mach doch mal bitte.
Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen.
Dann
Blinky ist der, oder? Mit dem?
Ja, ich weiß nicht, ich weiß, welches Video
du hast. Ja,
es klingelt so ein bisschen.
Ja.
Ziemlich geiler Film und verstehe ich gar nicht, dass der nicht noch weiter durch die Medien geht.
Gibt es ja auch bei YouTube.
Ja, ich suche gerade. Science-Fiction-Horrorfilm.
Ja, aber total super. Also ich glaube, das hat jetzt schon die HomePod-Fans, die HomePod-Geekzone-Fans, die wir ja wirklich haben,
ja.
Die haben jetzt hier ihre zweite Folge bekommen, also Feedback bitte.
Ja, aber ich erwarte halt Rumblepack, gell? Also wenn es richtig hier ins Rückenmark gehen soll, da gibt es nochmal ganz andere Lösungen.
Ja, das glaube ich auch. Und der Philipp schüttelt immer noch den Kopf. Man sieht es durch den Discord-Chat durch, schüttelt den Kopf.
Verstehe ich gar nicht.
Warum?
Na, das ist schon kein Kopfschütteln mehr. Das.
Wir wollen jetzt auch gar nicht weiter so Apple-lastig bleiben, weil sonst ich könnte wunderbar überleiten zu einem Thema von dir, Philipp. Ist es okay? Willst du dazu was sagen? Auch Apple oder wollen wir mal lieber den Apple-Blog verlassen?
Auch Apple, ich muss es mal ganz kurz loben, mein iPad Mini. Darauf willst du hinaus, nehme ich an.
Ja, dann haus kurz raus. Dann sorry an alle, die mit Apple nichts anfangen können, aber manchmal muss man halt auch mal das Zeug.
Heute sind wir schon sehr Apple-lastig.
Ja, heute sind wir Apple, aber das ist jetzt das Letzte und ich lobe es auch nur einmal kurz über den grünen Klee. Weil es hat's verdient. Ich war ja nie so ein großer Fan des iPads. Ich habe mich immer gefragt, wozu zur Hölle? Ja, eigentlich habe ich es nie gebraucht und dann habe ich mir doch mal so ein iPad Mini rausgelassen. Und seitdem mache ich alles mit diesem Ding. Mein iPhone liegt eigentlich nur noch da, weil es einen SIM-Karten-Slot hat. Also wenn ich hier gerade im Homeoffice oder so, ich nehme über das Ding Anrufe an, ich mache alles auf dem, ich surfe auf dem, ich gucke ab und zu mal Filme. Das hat einfach einen super Formfaktor und funktioniert für mich wesentlich besser als das normale iPad. Das
könnte man ja fast allgemeiner sagen, so ein Mini-Tablet, gibt es ja auch noch andere Hersteller und andere Betriebssysteme, ist dann schon ein Use Case. Ich habe da bisher auch immer gesagt, dafür nehme ich einfach mein Phone, das ist groß genug.
Oder ja, es ist aber genauso ein Zwischending. Also das ist jetzt, gefühlt ist dieses iPad Mini, das ist, wenn du es wiegst, sicherlich schwerer als ein iPhone. Ja. Aber es fühlt sich so, wenn du es benutzt, gar nicht so wirklich schwer an. Und das normale iPad, das 10-Zoll-Ding, ist halt doch ein richtiger Klopper, verglichen damit.
Okay.
Und also für mich ist das jetzt hier echt der Use Case. Ich liebe dieses Ding. Das ist dauernd im Einsatz. Das andere iPad, das hat ja inzwischen schon meine Tochter übernommen, weil ich es nie benutze.
Das ist wahrscheinlich gerade jetzt in den Homeoffice-Zeiten, das ist einfach dein portables Kommunikationsdevice, das du immer so...
Ja, ich habe es ja schon vorher benutzt. Das hat sich jetzt nicht erst in den letzten Wochen so ergeben, sondern tatsächlich schon eine ganze Weile, dass ich sage, dieses Ding ist eigentlich erstens Kommunikationsdevice, zweitens muss ich auch sagen, machen mir die Mobile Games auf dem Ding einfach viel mehr Spaß als auf dem kleinen Display. Ja? Und es ist gleichzeitig, es ist so, dass ich quasi mit zwei Daumen entspannt, wenn ich es halte, das auch bedienen kann, was Punkt. Beim iPad nicht klappt.
Das ist ein Punkt.
Aber es ist interessant, es ist sozusagen noch immer das iPad Mini, wie wir es kennen. Es ist noch nicht vom Formfaktor so angepasst, gell? Es ist noch so
ein Home-Button.
Das hat noch einen Homebutton, aber das hat das normale iPad meins zumindest auch noch. Also
ich vermute mal, dass das iPad Mini, dass sie das ausphasen und Ende diesen Jahres kommt ja das neue große iPhone. Also wir werden wahrscheinlich diesen Effekt haben, als der Peter kurz in Stockstarre verfallen ist, als ich das erste normale iPhone in der
Hand hatte. Jetzt habe ich selber ein Plus-Gerät oder ein Max-Gerät und das ist schon wieder zu klein.
Aber jetzt kommt ja das große iPhone, glaube ich, dieses Jahr raus und ich glaube, das bridged the gap between iPad Mini und dem iPhone. Das wird interessant.
Das kann schon sein, wobei mir für so draußen mitnehmen wäre mir das iPad Mini wieder zu klobig.
Okay.
Also ist vielleicht so eine Bridge dazwischen gar nicht so schlecht, wobei ich auch, also wie groß soll dieses neue iPhone werden? Was wird das dann? 6 Zoll oder was?
Irgendwie sowas, 6,5 kann es sein.
Also das ist halt dann schon wieder ein ganz schöner Klopper, ne? Also das ist dann ja nicht mehr weit weg von dem 7 Zoll iPhone, iPad Mini oder 7,4 Zoll oder was das hat.
Schau mal kurz. Das ist
aber schon spannend. Also für mich waren diese Mini-Tablets bisher eigentlich immer so.
Ja, ich hab mir auch gedacht, wozu, wenn mir schon das Große nicht taugt, wozu das Kleine? Aber irgendwie hatte ich dann doch Bock, einfach so, wie du gerade gesagt hast, auch als Kommunikationszentrale und so. Und das andere, ich kann sogar auf dieser Bildschirmtastatur von dem Ding, kann ich besser tippen als auf dem normalen iPad und auf dem iPhone.
Und das mit Philipp, 6,7 Zoll, das neue iPhone, sehe ich gerade. Fast 7 Zoll.
Der ist ja fast so groß wie das iPad Mini.
Das ja, das meine ich ja. Das ist
genau. Das kannst du doch nicht mehr mit dir rumschleppen. Das macht doch keinen Spaß mehr.
Okay, aber auf jeden Fall... Das wäre ja dann auch nochmal was, dass man das testet. Wenn wir jetzt Mobile-Spiele haben, haben wir Mobile-Spiele am Start heute? Ich glaube nicht. Philipp, gar kein neues Mobile-Spiel.
Doch. Es gibt ein Mobile-Game. Ich habe es bloß nicht aufgeschrieben. Ich konnte nur nicht lang genug mit dem Spiel spielen, aber vielleicht darf ich das spontan einbringen.
Ja, dann hau rein.
Selten ein so geil gepolischtes Spiel gesehen. Und natürlich konnte ich es dann nicht bedienen, war ich ein bisschen gefrustet und habe nicht weitergezockt. Wahrscheinlich kennt ihr das schon seit 100 Jahren, habt es vielleicht sogar schon vorgestellt, ich habe es nicht mitbekommen. AlphaPut.
Wie?
AlphaPut. Also ein Minigolfspiel in Buchstaben und die Buchstaben bilden so eine kleine Welt ab. Und ich war wieder mal richtig erstaunt, wie gut künstlerisch die Leute im Jahr 2020 mit so unterschiedlichen Leveln umgehen können. Also da hat jeder Buchstabe ein anderes Design, andere Optik und das Spiel nervte mich nicht. Also es hatte nicht die so, please insert coin, bitte kauf hier was.
Ich finde es nicht mal bei Google
Ich habe es gefunden, AlphaPut, genau.
AlphaPut.
Das schaut aus wie ein Flight Control, hä? Ich bin verwirrt.
Nein. Ach, ist das wie, ja?
Aber das... Also, okay, das sieht verdammt witzig aus. Ja, es ist arzi-fazi.
Ja, genau, und es nervt nicht. Das ist so ein Spiel, was auch auf einem riesen iPad Spaß macht.
Alphaput.
Mhm.
Schön.
Und irgendwie, ich weiß nicht, es gab es umsonst und genau, und da ist jeder Buchstabe, hat ein echt komplett eigenes Design. Also geht mal auf N-Neon oder so. Ich habe mal den Link reingestellt. Sehr, sehr interessant.
Cool, kommt in die Shownotes, schaut euch das an. Ja. Wenn ich gerade sehe, und jetzt müssen wir wirklich mal aus dieser Ecke raus, das wird ja schon langsam peinlich, gibt es aktuell, glaube ich, nur im App Store auf iOS. Gut, aber vielleicht wird das ja auch noch.
Schaut aber nett aus. Kann ich garantiert mal auf diesem iPad Mini ausprobieren.
Ja, genau, bitte. Genau. Ja. Mach mal ein Review im nächsten
Podcast. Ich muss ja eigentlich in erster Linie jetzt schwenken, dass wir langsam mal in unseren Games-Teil übergehen. Und da finde ich ja gerade den Games-Teil, den sollte immer der Christian eröffnen, weil der auch immer die meisten Games am Start hat. Christian, du hast gesagt, du hast das ganz schöne Brocken am Start.
Ja, genau, dann fange ich doch mal mit dem dicksten Brocken an, weil ich da auch gar nicht immer viel dazu gesagt habe. Und jetzt kann ich es endgültig abschließen. Nämlich
Sekiro.
Jetzt hast du wieder Salz in die Wunde. Nein, The Witcher 3. Ich bin der erste Geeksonist, der The Witcher 3 inklusive Add-ons durchgespielt hat.
Das wird auch so bleiben, glaube ich.
Ich habe jetzt Hearts of Stone und Blood and Wine durchgespielt. Allerdings bei weitem nicht mit 100%, sondern so, ich denke mal, Hauptstory und 2/3 der Nebenstories und vieles von dem ganzen Witcher-Gear-Kram und die ganzen Witcher-Contracts habe ich nicht gemacht, da habe ich nur einiges gemacht. Da hätte mir die Zeit gefehlt, obwohl die sich alle lohnen. Also das lohnt sich alles. Also der gesamte Content, ich habe auch danach dann nochmal so geguckt und habe dann Seiten gefunden, die sich auch um versteckte Orte, die man finden kann, wo man gewisse Rüstungen tragen muss, um überhaupt hinzukommen und reinzukommen und sowas da sich mit beschäftigen. Es ist faszinierend, was in diesem Spiel drinnen steckt. Es ist unglaublich. Also Hut ab an die Entwickler und die ganzen kreativen Leute dahinter. Fantastisch. Und ich habe ja, also das Hauptspiel hat mir schon sehr gut gefallen. Mhm. Hearts of Stone war okay, das habe ich auch ein bisschen zu knapp hinter dem Hauptspiel gespielt, da war ich nicht so begeistert.
Da dachte ich auch eigentlich schon bei dir, jetzt ist der Hype ein bisschen rum, jetzt hast genug Witcher gespielt.
Dann habe ich, genau, was habe ich denn? Ich glaube, danach habe ich dann in einem Schweinsgalopp Darksiders 3 durchgezockt. Ich glaube, in 15, 16 Stunden, was mir auch sehr gut gefallen hat, auch vom Gameplay her. War gute Zeit. Ja. Also sie war so ein bisschen Pseudo-Badass, möchte gern Charakter, hat mir nicht so gut gefallen wie die beiden anderen apokalyptischen Reiter von den Spielen. Aber das nur so nebenbei, mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Und dann hatte ich da, ach, jetzt spielst du doch Blood and Wine. Und leck mich am Arsch. Also was in diesem Erweiterung, das ist ja ein komplett neues Gebiet. Mhm. Und das neue Gebiet schaut noch mal um so viel besser aus als das Original Witcher 3 Spiel. Und was da drinnen ist an Ideen wieder und die Haupthandlung ist so gut. Also das hat mir super gut gefallen. Ich habe ja schon gesagt, dem Peter wahrscheinlich nicht, weil es geht um Vampire sehr viel. Aber es ist echt gigantisch. Da hätten, und auch vom Umfang her hätte man, es ist wenig, sonst Gameplay mechanisch ist nichts Neues drin. Deswegen wäre ein neuer Teil da nicht so gut gekommen wahrscheinlich, aber andere Firmen hätten da locker ein neues Spiel draus gemacht und das hätte niemand denen angreifen können, weil es ist ein Grafik-Update, es ist ein bedienungstechnisch haben sie ein bisschen was geändert auch nochmal und sowas. Es gibt ein bisschen neue Mechaniken, es gibt neue Mutationen, auch sehr geil, du findest am Grab eines Dr. Moreau Informationen über sein Labor, wo er an Mutationen, Witcher-Mutationen am Menschen rumprobiert hat und so Sachen. Jeder, der hier H.G. Wells gelesen hat, hier die Insel der verdammten Seelen oder wie das heißt, weiß er, dass die Insel des Dr. Moreau ist ja auch ein vielfach verfilmter Literaturklassiker. Ja. Ach so schön. Es gibt eine, ich glaube, es war in dem DLC, es gibt eine Quest mit dem Passierschein A38, den man in einer Bank holen muss. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich gut. Und das hat mich nochmal so richtig, das hat die Wertigkeit von Witcher 3 nochmal erhöht. Ich war da vorher schon recht begeistert. Das Einzige, was ich nicht so geil fand, war das Kampfsystem. Das war, fand ich bis dahin okay. Im Blood and Wine hat es mich gestresst, weil der Endboss, gegen den man dann kämpft, der fordert jede Möglichkeit, die du von diesem Kampfsystem halt brauchst, mit hier dann Potions und Ölen und gegen Toxine und Ausweichen, Blocken, Parieren, und dafür ist es eigentlich nicht gemacht, wie ich finde, weil da ist es zu schwammig und so. Und das war, da habe ich echt ein paar Anläufe gebraucht und das war fast frustig, aber nicht mal das hat mir das madig gemacht. Das war unglaublich. Ich habe noch nie so viele Screenshots von einem PlayStation-Spiel gemacht wie von Blood and Wine. Nicht mal von God of War, glaube ich.
Das heißt aber was, ja.
Weil das hat so diese Landschaften, also es spielt in einem südlichen Teil und also es ist sehr stark, also so französisch-italienische Gegenden und so die Stimmung auch mit den Sonnenuntergängen und die Landschaften und die Weinberge. Es geht auch um Weinbauern, gibt es da auch ganze Sidequests rein. Ach, herrlich. Also wer es jetzt immer noch nicht gespielt hat, Witcher 3 ist ein Must-Play, wenn man Rollenspiele mag, ohnehin. Und Blood and Wine ist ein Must-Play-DLC.
Kann man Blood and Wine spielen, ohne das Hauptspiel gespielt zu haben? Ohne
kann man.
Auch Story.
Kann man. Ja. Es kommt mir natürlich, also das ist ja, die Frage könntest du ja auch schon beim Dreier spielen, kann ich das Dreier spielen, ohne 1 und 2 gespielt zu haben? Okay. Ja. Also du wirst auch im Dreier etliche Momente haben, wo du denkst, hä, wer ist denn dieser Charakter, den kenne ich nicht. Und der war halt in den Vorgängerspielen und sowas. Aber trotzdem geht's. Und auch der dritte, es hat eigentlich wenig mit den Charakteren aus dem Hauptspiel zu tun. Also die Yennefer tritt mal auf, aber mehr auch nicht. Die kommt dann eigentlich nur
durchmal. Ist ja spannend. Ist es dann auch so, wenn du jetzt Blood and Wine spielst und du hast vorher noch kein Witcher 3 gespielt, dass es dich auch ins Spiel einführt, oder müsstest du schon alles schon beherrschen? Witcher 3, Bedienung,
Du solltest das, glaube ich, beherrschen, weil, also was du ja machen kannst, du kannst das Spiel ja starten, ohne dass du das Hauptspiel beendet hast. Also im Hauptspiel, wenn du es mal spielst, da gibt es ja irgendeinen gewissen Punkt in einer Sidequest oder, na, ich glaube in der Mainquest sogar, wo es dir dann signalisiert, hey, hallo, hier stehen die Leute rum, wenn du mit denen redest, dann geht Blood and Wine los. Das ist relativ cool integriert. Und du kannst aber auch, und das, wenn es startet, das Spiel sagt dir das schon, du kannst jetzt erstmal halt noch ganz normal Witcher 3 spielen. Wenn du mal Blood and Wine spielen willst, dann kannst du auch Blood and Wine direkt anwählen. Und dann wird ein Charakter, ich glaube Level 40 oder sowas, oder, na, ich glaube Level 35, weil ich war am Ende Level 50 oder 52 oder sowas. Level 35 Charakter ungefähr mit relativ guter Ausrüstung wird für dich generiert und mit dem kannst du dann loslegen. Allerdings, wenn du davor noch nie was mit gemacht hast mit dem Crafting, der Alchemie mit den Ölen und so, eben, dann bist du nicht glücklich.
Nein. Okay, du solltest, also bei mir ist es ja so, ich habe jetzt nochmal Witcher 3 angefangen und irgendwie, ich glaube, ich zocke auch gerade einfach zu casual, dass es mich jetzt gerade rockt, dass ich weiterspiele, aber ich kenne ja eigentlich die Mechanik und alles schon, weil ich habe das Tutorial jetzt doch ein paar Mal schon durchgespielt. deswegen wäre es ja eigentlich eine Option, dass ich das probiere, ne?
Du kannst das mal machen, ja, wenn du das kennst. Also muss nicht so viel. Wenn es dir dann doch zu stressig wird, dann kann man immer noch den Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Da habe ich gelesen, dass das dann sehr, sehr viel einfacher wird. Mhm. Dass du dann auf so Sachen wie mit den die Ignisigns, also diese Zaubersprüche und die Öle und Potions und solche Sachen nicht so viel Wert legen musst du da nicht extra drauf.
Obwohl ich die jetzt schon immer viel hergenommen habe.
Ja, ich habe die auch. Also das ist dann, witzigerweise habe ich das Vampiröl, hatte ich nur das Normale. Es gibt ja dann so einen Enhance und dann gibt es noch ein Superior oder so. Und ich habe die aber nicht gefunden, weil du musst ja die ganzen Alchemie-Schriftrollen dazu auch finden. Und dazu musst du halt auch teilweise die Sidequests viel machen. Und gerade diese verfickten Alchemieöle, die Vampiröle hätten mir halt echt geholfen bei dem Blood and Wine DLC.
Ja, logisch, ja.
Somit war es jetzt ein bisschen stressig. Aber ich weiß
nicht. Durch. Bist du jetzt Cyberpunk-hyped?
Nicht mehr als vorher. Also ich bin immer noch skeptisch, weil ich bin ja gar nicht so der Cyberpunk-Fanboy. wie manch anderer hier. Ich also bin ja mehr der Fantasy-Fan. Ja, genau, vom Setting her. Vom Setting her bin ich ja Fantasy eigentlich schon affiner als Cyberpunk.
Da fand ich ja The Order ziemlich cool. Das war ja so auch so ein bisschen Cyberpunk-mäßig manchmal.
Oh, don't trigger me. Oh, Tax. Ah. Ruinier den Moment nicht.
The Order war für mich ein, das war für mich einfach, hat mich auf den falschen Fuß erwischt.
Ich kann so nicht arbeiten, Tax. The Order war ungefähr so viel Cyberpunk wie dein HomePod, ne?
Genau, nicht. Der Tax hat gerade Steampunk und Cyberpunk.
Es war so ein bisschen steampunkig, ja.
Ja, genau.
Tax, du hast, genau.
Steampunk. Steampunk fand ich wiederum extrem geil. Steampunk, Dieselpunk finde ich auch noch sehr geil, aber.
Ja. Ja,
nee, Cyberpunk also, schon eigentlich auch. Also ich mochte ja die ganzen Bücher hier, Neuromancer und so, habe ich schon verschlungen und fand sie geil. Aber Matrix
auch, halt Hammer. Steampunk geht auch eher oft dann noch in die Fantasy-Richtung. Du bist einfach eher der Fantasy-Typ als der Sci-Fi-Typ.
Eigentlich schon, ja.
Ja,
und da macht halt, genau, da macht halt Witcher nichts falsch. Und gerade auch jetzt der Blatt, ja, auch die Witcher-Serie hat mir auch sehr gut gefallen. Und deswegen Game of Thrones ist ja eigentlich ein Muss, ist ja ohne Frage für mich.
Ja.
Was wollte ich noch sagen? Genau, also was ein bisschen noch verwirrender ist, ist, dass hier werden noch viel mehr Namen gedroppt, als wie im Hauptspiel, die mit der Hauptlore vom Witcher zu tun haben, wo mir sogar die Serie mehr geholfen hat, als wie das Hauptspiel.
Ja.
Weil es gibt auch hier diesen einen Magier, dessen Namen ich ja so unglaublich geil finde, der heißt ja Voldefort. Und ich breche jedes Mal ab, hey. Es ist noch besser als die Milf Guardians.
Stimmt, die gibt es ja auch noch.
Ja, also Hut ab, Project Red, wenn man nicht so viel Schlechtes lesen würde, wie sie halt mit Crunch umgehen in ihren Entwicklerstudios. Ja, in welches
Studio hörst du das nicht? Ne?
Hat nicht CD Projekt, haben die nicht extra gesagt, sie machen das jetzt nicht mehr, oder war das hier? Nee, das war Rockstar.
Rockstar, aber CD Projekt auch. Ja.
Die sind jetzt nämlich lieb.
Ja, genau. Also nur noch 70 Stunden die Woche.
Genau.
Freiwillig,
wenn man keine Kündigung
will. Ja, und deswegen, also Cyberpunk, das stinkt ja schon so dermaßen nach Crunch auch. Ich meine, aber da ist ja Naughty Dog auch nicht anders. Die große Chance. Ja, du sagst es. Du sagst es. Ich empfehle euch die Reihe hier von Insert 9. Ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, der Manu macht eine Reihe mit den Mimimi Productions hier, die ja Shadow Tactics gemacht haben und jetzt Desperados machen.
Im Insert Moin Podcast übrigens immer wieder eine Empfehlung.
Absolut, ja. Also jetzt vor allem jetzt nicht mehr täglich, sondern nur noch, ich glaube, 3-4 Mal die Woche und ich finde, das tut dem Podcast so gut. Die Qualität ist so viel besser. Ich höre fast.
Deswegen machen wir ja auch nur monatlich, weil dadurch wird die
Qualität noch besser.
Nochmal ins Exorbitante hochgeschraubt.
Ja. Brillant, um dieses Wort nochmal zu benutzen. Mal diesmal im richtigen Zusammenhang. Na genau, und da geht es ja auch sehr stark auf das Crunch ein, auf das Thema Crunch ein und es geht auch ohne. Also ich bin da auch der Meinung, dass es nicht, also dass es ohne Dauercrunch geht.
Muss. Aber dann war dein Witcher 3-Ausflug war ja auch fast Crunch.
Ich glaube, ich war, was habe ich geschrieben? 80, 90 Stunden habe ich am Ende gehabt. Und insgesamt. Und da bin ich ja unterste Riege. Also,
ja, also richtig durchgecrunched das Ganze.
Genau, hat mir sehr viel Spaß
gemacht. Du hast das 3 dann noch nebenher kurz weggesnackt mit 60.
Zwischendrin, genau.
Zwischendrin. Und was dann sonst noch schön ist, da ist ja noch mehr auf deiner Liste.
Ja, aber jetzt muss ich was trinken. Jetzt muss mal jemand anderes. Hat keiner was gespielt von euch oder was?
Ich habe was gespielt. Ich sage, ich gebe euch nur kurz ein Update. Es geht sogar recht schnell. Ich bin weiterhin dabei, Animal Crossing zu zocken auf der Switch. ich habe es jetzt auch durch, also die Story durch. Und deswegen habe ich jetzt auch Terraforming-Funktionalitäten und kann die Insel noch mehr umgestalten. Und was natürlich total geil ist, wir sind zu dritt unterwegs, also 3 verschiedene Leute. Wir haben auch in einem Slack-Channel sozusagen, posten wir da immer News, weil es gibt ja auch so einen kleinen Aktienindex. Das sind allerdings Rüben. Also man kann einmal in der Woche Rüben kaufen zu einem bestimmten Preis. Und die verändern über die Woche 7 Tage lang ihren Preis. Und je nachdem kann man halt zum richtigen Zeitpunkt verkaufen. Wenn man es nach 7 Tagen nicht verkauft hat, dann verrotten die. Das heißt, man muss in dieser Woche auch verkaufen. Da gibt es schon jetzt diverse Webseiten, in denen du deine aktuellen Preise eintragen kannst, um dann zu, sozusagen wahrscheinlichkeitsmäßig zu sehen, in welche Richtung sich deine Kurve entwickelt. Plus, wir sind zu dritt natürlich da jetzt auch unterwegs, uns immer gegenseitig unsere Preise zu posten, weil wir dann natürlich auch bei jemand anders auf die Insel gehen können und dort die Rüben verkaufen, weil dort der Kurs am besten ist. Also ihr merkt schon, ein Metagame im Game. Für uns ist gerade der Aktienindex, der Rübenindex eigentlich das Hauptgame. Und nebenbei wird ein bisschen die Insel verschönert. Nachdem das Hauptspiel jetzt durch ist, geht es eigentlich in erster Linie darum, gerade so viel Kohle wie möglich zu verdienen und so viele coole Items zu kaufen und die Insel zu verschönern. Also eigentlich wunderbar casual, einfach zwischendrin die Switch anmachen. Ganz toll, auch im Homeoffice für die
Rübenhandel,
Zerstreuung,
ne? Für die Rübennase.
Zerstreuung zwischendurch, kann ich nur sagen, Animal Crossing. Es ist gar, muss ich Ihnen auch nochmal sagen, das dachte ich letztes Mal noch, es ist kein Minecraft. Um das nochmal zu sagen, Minecraft ist dann, finde ich, gerade in Sachen, ich baue irgendwelche Gebäude, ich baue rum und gestalte etwas schon nochmal um einiges vielfältiger und auch kreativer, aber es ist trotzdem ein sehr witziges Spiel, wo es darum geht, dass du dich da kreativ austobst und gleichzeitig dann so kleine Metagames hast. Es gibt auch immer, es gab auch an Ostern spezielle Items und so wird es auch weitergehen das ganze Jahr. Es gibt dauernd irgendwelche Special Events mit neuen Items und irgendwelchen. Dann gibt es mal einen Angel-Contest, da geht es darum, dass du möglichst viele Fische in kurzer Zeit fängst und so weiter. Ja, einfach eine schöne Abwechslung. Zwischendrin auf der Switch das perfekte Spiel, weil man nimmt die Switch in die Hand, öffnet das Spiel, das läuft noch, man spielt ein bisschen und legt es wieder weg. Also es ist fast schon so, Philipp, du bist ja auch Fan von manchmal von so Mobile-Games, die du einfach zwischendrin mal schnell spielst und dich hochlevelst. Sowas ist es. Mehr ist es nicht, finde ich. Mehr sollte man da auch nicht reininterpretieren. Aber weiterhin spaßig und da bin ich weiter dran. Deswegen sagte ich vorhin, mehr casual gerade an der Front unterwegs, als hier in Witcher 3 in allen Facetten zu spielen.
Ich kann jetzt aber noch ein bisschen casualiger als du werden.
Na dann.
Ich habe nämlich zwangsweise, weil man ja hier in Isolation und so und Kinder und die ganze Klasse spielt Fortnite, wollte das Kind unbedingt Fortnite spielen. Da habe ich mir gedacht, na gut, ist ja fast 12, ne? Und da darfst du halt ein bisschen Fortnite spielen. Und nach ganz relativ kurzer Zeit kam sie dann, ja, sie will jetzt mit mir spielen. Dann saß sie an der PlayStation, ich saß an meinem PC und habe meine erste Runde Fortnite gespielt. Und jetzt bin ich ja generell so dieser Battle Royale Shooter gar nicht abgeneigt. Ja, ich hab ja auch mal Players Unknown Battleground ausprobiert, das war mir aber zu unpolished, das war dein einziges Gehackel mit nicht zusammenpassenden Assets und total Schrott. Hab ja auch hier dieses Warzone gespielt, hier von Call of Duty. Als seriöses Ding. Und jetzt muss ich mal sagen, weil man macht ja immer viel so blöde Sprüche über Fortnite hier und die ganzen Kinder und so, ne? Ja. Da hat Epic schon einen verdammt gut polierten und trotz allem Scheiß, den sie machen, ausbalancierten Arena-Shooter geschaffen. Okay. Also bei aller Liebe, also wenn man die Comic-Grafik ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, aber ich mag das ja. Ich mag ja so einen Grafikstil. Ja, ja.
Gut, also der Artstyle, den muss man halt mögen.
Ja. Aber so vom, ich spiele immer mit meiner Kleinen hier im Zweierteam, ja. Mhm. Und es ist eine astreine Third-Person-Shooter-Steuerung. Es lässt sich gut zielen, die Gameplay-Mechaniken funktionieren hervorragend, die Grafik ist unglaublich stimmig. Die Welt ist in diesem stimmigen Ding wirklich schön. Hm. Wenn du dich nicht in den Massenchat begibst, hörst du auch keine Idioten. Also ich habe mal gedacht, na gut, ich spiele das jetzt mal dem Kind zuliebe, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es macht Spaß. Es ist ein sehr, sehr polischter und zu Ende gedachter Battle Royale Shooter.
Macht es auch Spaß, weil ihr das jetzt zu zweit zockt? Also, dass da einfach die Komponente mit reinkommt?
Das macht sicher sehr viel aus, dass du sagst, du spielst. Also ich würde solche Spiele, die du so koop-mäßig spielen kannst, du kannst zwar auch alleine in dieser Arena, aber das übt jetzt auf mich keinen großen Reiz aus. Ja, ja? Ja, ja. Also ich würde solche Spiele sowieso zu zweit spielen, aber gut, den Vergleich mit COD, also das ist auf einem ähnlichen Polishing-Level, wobei mir hier das andere Ding hier, das Fortnite sogar, natürlich gibt es schon ewig länger noch ein bisschen Balance davor kommt. Mhm. Aber hier gerade den Vergleich mit PUBG, was ja die ganzen harten Gamer spielen, ja. PUBG ist ein Scheißdreck. Mal ganz ehrlich gesagt, PUBG taugt für mich überhaupt nichts. Es ist ein Hype. Und Fortnite hat eine kindliche Grafik zum Teil, ja. Aber so diese Sachen, die sie so in ihrer Welt machen, mit dann zum Ende der Season gibt es einen Kometeneinschlag, dann ändert sich die ganze Welt wieder und so weiter. Und das spielt sich, also ich bin echt überrascht, wie gut mir das gefällt. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, da muss ich jetzt jeden Tag 15 Stunden suchten oder so. Ja? Aber abends 2, 3 schnelle Runden mit jemandem, den man kennt, zusammen, kann ich nur empfehlen. Ja. Es macht einfach wirklich Spaß.
Und Cross-Plattform auch. Also ihr habt sozusagen PlayStation und PC gespielt.
Sie hat meine PlayStation gekapert, sitzt im Keller und spielt und ich hocke hier an meinem PC und spiele. Wir haben Cross-Plattform-Chat, also Voice-Chat.
Wie groß sind die Teams maximal?
Also ich glaube, es gibt 1er, 2er, 3er und 4er.
Eigentlich sollten wir das mal probieren, oder? Das wäre doch mal ein Geekzone-Thema.
Also mir macht es Spaß und ich bin echt überrascht, weil du weißt es, wenn du an was rangehst und dir denkst, boah, das kann eigentlich nur ein Scheißdreck sein.
Ich hätte nicht erwartet, dass dir das taugt.
Ich auch nicht. Also keine Sekunde. Aber es ist tatsächlich inzwischen so, dass nicht mehr abends das Kind kommt und sagt, Papa, spiel mir nochmal Fortnite, sondern ich gehe hin und sage, hey, hast du mal Bock, eine Runde Fortnite?
Ja? Okay, das heißt einiges.
Also ich meine, du musst dich damit abfinden, dass wenn du irgendwelche coolen Skins oder irgendeinen Scheiß haben willst, musst halt Geld ausgeben.
Ja.
Dafür ist das Spiel an sich erstmal umsonst. Ja.
Ja.
Und es ist auch nicht so, wie ich das bei anderen Shootern schon gesehen habe, also dass du einen riesen Vorteil hast, wenn du lang spielst und Kram kaufst. Mhm. Also ich würde mal sagen, das lag natürlich nur an den hervorragenden Skills, die sich mein Kind schon erarbeitet hatte. Aber wir haben tatsächlich unsere ersten 3 Spiele haben wir tatsächlich gewonnen im Zweierteam.
Gewonnen?
Gewonnen, also hier erster Platz, so richtig. Ja.
Oh, was? Fuck.
Und das hat mich schon schwer beeindruckt, weil ich mir dachte, das wird mir bei Fortnite nie passieren.
Okay, und das so, ist jetzt aber fast auch, das ist wirklich beeindruckend zu gewinnen.
So, ja, und so im Laufe der Zeit, also so jetzt hier über unsere, keine Ahnung, was wir jetzt gemacht haben, 20 oder 30 Spiele die letzten 2 Wochen, ist das so ein gutes Mittel. Also du kannst aber nicht sagen, da sind jetzt die Mega-Checker auf der Map. Ja? Klar, ein paar gibt es, die spielen einfach auf einem anderen Skill-Level. Ja.
Ja.
Aber in der Regel, die Waffen sind so ausbalanciert, du musst auch immer Glück haben, dass du eine gute Waffe findest. Du findest genug gute Waffen, die kann dir nicht einfach jemand wegschnappen, weil sie einfach immer woanders sind.
Mhm.
Und also ich wäre da offen, da mal eine Runde zu probieren.
Mein Hauptproblem war, ich habe es auch mal angespielt, ich bin dann irgendwie, das war halt ganz am Anfang, glaube ich, da kam Fortnite so gerade, war gerade der Hype auf der PlayStation, habe ich es gespielt. Und bin dann irgendwie als 46. oder so gestorben und dann habe ich das Problem, was mache ich denn dann eigentlich?
Kannst du sofort ein neues Spiel anfangen.
Ja, weil ich will ja, das hat mich so genervt bei dieser Art Spiel, wenn ich da früh sterbe, also wenn ich nicht gut bin, dann bin ich ja da und nur am Zuschauen und warten, dass es irgendwann mal rum ist.
So ja, aber sie haben es zumindest bei Fortnite, würde ich sagen, ist die Map relativ groß. Ja, das heißt, wenn du nicht gerade, es gibt natürlich, das musst du ein bisschen rauskriegen, es gibt so Spots, da wollen am Anfang nicht alle hin.
Mhm.
Da ist dann am Anfang gleich Action. Du kannst aber auch so ein bisschen was Abgelegeneres nehmen, dann hast du erstmal gemütlich Zeit, ein bisschen Waffen zu suchen, wenn dann kommt mal einer. Ja. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich habe natürlich, wenn ich am PC mit Maus spiele, ein bisschen einen unfairen Aim-Vorteil gegen die ganzen Spieler, die am Handy spielen und die mit dem Controller spielen.
Jetzt fällt es mir gerade ein, das könnte den die Leistung auch erklären. Natürlich ist trotzdem erster mehrfach schon ganz gut, weil das ja bei so vielen Spielern erstmal muss das erstmal.
Das sind 50 Teams, also du musst erstmal durch, wobei auch bei diesen 50 Teams, ich hatte am Ende irgendwie 3 oder 4 Kills. Also es ist nicht so, dass du dauernd am Ballern bist.
Mhm.
Aber also von meinem Eindruck, die Welt ist wirklich schön. Also wenn man sich an dieser Comic-Optik nicht stört, gibt es dem mal eine Chance. Es ist kein so schlechtes Spiel. Du darfst halt nur nicht mit irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst, ins Team, weil sonst sagst du, hallo, ich bin der Heiner und ich bin 5. Ja? Aber es spielt sich angenehm und diese Geschichte, dass du Sachen bauen kannst, hat eine ganz lustige strategische Komponente teilweise.
Das habe ich auch noch. Das habe ich öfter mal gesehen, wo du so irgendwie so einen Turm und so Wände baust und so. Genau, da kann ich mir schon viel vorstellen drunter.
Genau, die Leute machen damit auch teilweise, gerade im Zweierteam kannst du natürlich lustige Sachen machen. Einer baut wie blöde und zieht das Feuer auf sich und der andere schleicht hinten rum oder sowas.
Ja.
Also es lässt sich echt, also.
Also ich habe da mal Bock auf eine kleine Session.
Ja, und es ist,
kostet ja nichts, ne?
Eben.
Mehr sogar als auf Warzone, also Call of Duty Warzone, das ich ja auch angespielt habe, das ich auch sehr gut fand, aber dann fast wieder zu mainstreamig, zu ernst. So, vielleicht hat
es ist
irgendwie mal was komplett anderes auch
so. Ja, es ist ein Fun-Shooter. Es nimmt sich nicht ernst, das siehst du. Und gut, da kommt natürlich jetzt, Epic hat da ja auch richtig viel Asche damit verdient und richtig viel Asche reingesteckt. Und das merkst du halt einfach.
Ja, das denke ich.
Ja, da sitzt jede poplige Animation und sowas. Und natürlich ist es jetzt kein intellektuelles Highlight wie Witcher oder sonst irgendwas.
Aber da kam es ja auch drauf an, also gerade, dass das alles so polished ist, dadurch gibt es auch weiter den Hype auf den sozialen Medien und so weiter mit den ganzen Dances und den ganzen Posen, die du da machst und auch.
Ja, das sind viele nette Ideen dabei und es ist trotzdem eigentlich ein bocksimples Spielprinzip, ja. Cool. Und die Animationen sind nett, also du musst so Schildtränke trinken, dann baust du halt noch dein Schild zusätzlich auf, ja. Und das ist wirklich alles super nett animiert, wie sie die Büchsen aufmachen, hat einen tollen Sound und also, wenn ihr Bock habt, ich spiele das gerne mal. Also
den Tag an Christian haben wir, glaube ich, noch nicht so motiviert, kommt
mir
so.
Ja, twitche das mal.
Also ich habe ja meinen Neffen immer wieder mal zugeschaut bei Fortnite und es hat mich nicht so gereizt, dass ich mir gesagt habe, ich möchte ja auch mal eine Runde probieren, ehrlich gesagt.
Mit uns aber halt mal so.
Mit euch halt schon mal.
Lasst uns doch mal eine Session in den nächsten Wochen anpeilen. Dass wir mal so eine Abendsession machen. Kostet ja nichts. Laden wir es mal alle runter, installieren es und dann sehen wir weiter. Dann kann ich Warzone wieder deinstallieren, das spielen wir dann eh nicht mehr.
Genau, dann machst du gleich mal 100 GB frei.
Das ja, genau. Cool. Ist wirklich so. Und der Philipp spielt dann am PC und wir spielen auf den Konsolen und der Philipp macht für uns die ganzen Kills.
So machen wir das.
Sehr schön, war Fortnite, das hätte ich heute ja nicht mehr erwartet. Krass. Spielmäßig wollen wir dem Tax nochmal kurz die Bühne geben. Ist auch ein bisschen Eigennutz, weil es mich einfach...
Ja, sehr gerne.
Tax, was hast du denn gespielt in letzter Zeit?
Eigentlich gar nicht so viel. Alphaput habe ich ausprobiert, aber die letzten Tage habe ich wieder mal weiter an Death Stranding gespielt. Das Interessante ist, immer mal so häppchenweise und das funktioniert noch. Also ist jetzt auch nicht so, dass man die Mechanik verlernt und ich bin jetzt irgendwie bei Level 10 oder so, habe gestern noch mal weitergespielt. Ja, und das nervt nicht. Es ist eines der Spiele, was ich mir gerne in den Schrank stellen würde. Habe ich damals bei Need for Speed Teil 1 auch schon gesagt, weil ich so hin und weg von der Grafik war. Aber das fesselt nach wie vor. Ich denke mal, ich werde am Wochenende ein gutes Stück weiterspielen und hoffentlich vielleicht bis zum nächsten Podcast es durchgespielt haben.
Wenn du in Chapter 10 bist, dann ist es, die Chapter werden hinten raus, glaube ich, insgesamt kürzer als die ersten. Also du bist dann doch schon relativ weit.
Genau, das ist mein Eindruck. Und was mir gefallen hat, dass das Spiel oft unerwartet neue Stilelemente reinbringt. Also, nein, ich will es jetzt nicht Street Fighter nennen, aber so ein Mini-Endkampf, dass du da so den Lebensbar Beikampf siehst. Also
da merkst du einfach, es atmet durch und durch so diese Liebe zum Gaming-Genre. Das
total,
ist halt Kojima, denke ich. Das merkst du halt da an der Stelle.
Und dann hatte ich auch gesehen, dass jetzt in meinem Private Locker Room stehen da so Figuren rum und da kann ich diese Rückblicke aus diesen verschiedenen Weltkriegen, diese Nightmares dann auch mal durchleben.
Ohne
womit ich ja überhaupt nicht gerechnet hatte, dass auch das Spiel da andere Facetten annehmen kann.
Mir fällt gerade, ich kann es dir kurz sagen, du bist in Episode 10. Das ist sozusagen die Order Number 66. Das sind nur noch 4 oder 5 Orders.
Das heißt, ja, so viel sind es nicht. Das ist mein Weg zurück. Ich bin jetzt die Ware und dann schauen wir weiter.
Du bist im Endgame gerade. Deswegen jetzt erzähl nicht mehr. Du spoilerst eh schon wieder wie so ein...
Ja, passt schon.
Wie so ein, weiß ich nicht was.
Ja, also man kann echt festhalten...
Christian hat sich überlegt, das Death Stranding doch zu holen.
Ich hatte es mir jetzt erst überlegt, weil es ja gerade im Sale gibt im Store. Aber da gab es ja dann eine Geschichte dazu, die ich dir schon mal erzählt habe. Ja, ich habe es mir noch nicht gekauft. Ich habe es mir immer noch nicht geschossen. Ich habe mir jetzt halt auch zum Ausgleich lieber Resident Evil 3 bestellt. Das ist, glaube ich, eher meins.
Ja, wahrscheinlich. Tax, ich glaube, dass du übrigens, wenn du sagst, du willst es durchspielen, ich würde sagen, du brauchst noch so 3 Stunden.
Ja, also das kommt auch auf jeden Fall. Und am Anfang hatte ich, als ich das Spiel echt so mühsam angefangen habe, war es ein bisschen, war ich von der Grafik zwar ziemlich angetan, aber dachte ich, es ist nur Gras und nur Matsch und so und keine Waffen, aber interessant, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, ja.
Sehr schön, sehr schön. Das heißt, du hast deswegen Episode 10 in die Show Notes geschrieben, weil das dein aktueller
Ja, ist. Ach, und was ich noch anmerken wollte, weil ich ja länger nicht gespielt hatte und jetzt in diesem Level bin, ich dachte, ich hätte da nicht die richtige Ausrüstung und dann war es so, wenn ich jetzt sterbe, dann schmeiße ich den Controller in die Ecke, dann habe ich keinen Bock mehr, das Spiel weiterzuspielen. Und die Mechanik war so, dass ich es trotzdem gut geschafft habe, also mit Ach und Krach. Und das ist extrem wichtig, also das auch im Spectator-Mode so zu balancieren, dass du trotzdem noch weiterkommst und nicht 15 Mal wie bei Sekiro oder anderen Spielen dann stirbst.
Das ist das Witzige dran, ja, das glaube ich, zum so. Schwierigkeitsgrad und der Anpassung, das ist schon, es kann dir als Pro-Gamer taugen und es kann dir als Casual-Gamer taugen. Das ist,
ja, voll.
Kann man so sagen. Sehr schön, Tax. Dann ist das weiterhin noch dein Game und dann kannst du nächstes Mal ein Fazit sogar geben, wie du es dann letztendlich insgesamt auch in der Konklusion fandest. Und besonders bin ich gespannt, wie du so das Ende auch fandest. Ohne dann zu spoilern. Das wird für dich auch eine Übung. Dann nächstes Mal vom Ende erzählen, ohne zu spoilern. Gar nicht so leicht.
Ja. Ich werde sagen, wie viele Tage ich gebraucht habe, Stunden. Ach ja, das muss man in Tagen angeben.
Du kannst noch mal deine End aus.
Genau, ich glaube, ich bin jetzt bei 60 Stunden, glaube ich, oder 65 bestimmt.
Das ist, glaube ich, ja, für dich doch das Spiel, oder was du am längsten gespielt hast, wahrscheinlich.
Im Leben.
Ja, im Leben. Also, sagen wir, also nicht von so repetitiven Games, die man immer wieder spielt, so Tetris-mäßig, sondern so die Story beinhalten.
Ja, kann gut sein. Ja.
Kann gut sein. Cool. Unsere Games-Listen sind gar nicht so lang, wie ich sehe. Deswegen, Christian, jetzt muss ich doch wieder zu dir zurückschwenken, weil du hast einfach am meisten Gaming bei dir am Start und da sind auch spannende Sachen noch dabei.
Really? Ja, was interessiert dich denn da?
Mich interessiert brutal, da steht Doom auf der Switch.
Yes! Ja, und jetzt rat mal, welches Doom ist es?
Ja, das Einser oder was?
Ja, halt, und nicht das Remake, sondern das richtige alte von, ja, It, von Original It, von den Two Johns.
Ehrlich jetzt?
Du hast aber jetzt.
Nur angespielt, oder? Ein bisschen.
Na, ich hab's durch. Na, logisch. Alle, es waren ja erstmal 3 Episoden, dann kam ja nochmal so eine 4. dazu, die habe ich alle 4 Wahnsinn. Durch jetzt nochmal.
Wahnsinn.
Okay. Und es hat einen Bombenspaß gemacht.
Hat's noch den Original-Sound?
Es hat den Original-Sound, soweit ich das, also es hat, also der ist wirklich grauenhaft, also für das, dass die ja damals sich ja auch Musiker geholt haben und mit E-Gitarre und so ein Elektro-Indie und dass er damals sogar auch hier, da damals mit Doom 1 sind sie mit wie heißt der, Trent Reznor von
Nine Inch Nails?
Nein. Ja. Bei Quake hat er die Musik gemacht, aber bei Doom, über Doom 1 sind sie mit Trent Reznor in Kontakt gekommen.
Ach so, ja, entschuldige.
Weil der Trent Reznor sie angeschrieben hat, gesagt, das ist was für ein geiles Spiel und er hat After-Gig-Partys mit Groupies sausen lassen, damit er Doom zocken kann. Und daraufhin haben die sich dann halt quasi angefreundet, da hat er dann bei Quake die Musik gemacht.
Das war dann nach dem Motto, boah, guck mal, der hat lieber gezockt als zu bumsen, der ist cool.
Ja, ich glaube, der hat bis dahin schon genug gebumst, also wahrscheinlich.
Genau, hat es schon durch.
Es hat auch den Hintergedanken, also es hat auch fast einen Hintergrund. Ich lese nämlich gerade das Buch Masters of Doom von David Kushner, das ist so ein Videospieljournalist auch, glaube ich, über die Entstehungsgeschichte von id Software und hauptsächlich Doom oder wie Doom halt der unglaubliche Erfolg von Doom, also wie es überhaupt zu diesem unglaublichen Erfolg kam. Und wie dieser unglaubliche Erfolg halt dann weitergegangen ist, noch mit Quake. Also es wird noch ein bisschen nacherzählt dann auch. Also ein empfehlenswertes Buch übrigens, das halt dann diese Charaktere mit John Carmack, John Romero und auch den anderen, also den Adrian Carmack, der dabei ist, der die Grafiken gemacht hat, auch so ein total morbider Typ, der nicht verwandt ist mit John Carmack. Die ganzen andere Gang, die dabei war. Tom Hall, der mal lange Zeit dabei war, der aber das Wolfenstein schon nicht so geil fand und Doom viel zu morbide war und dann zurückgegangen ist zu Apogee, dort aber auch das Scheiße fand und dann mit dem jetzt habe ich den Namen vergessen, dann 3D Realms gegründet hat und dort die Gruchem gemacht hat, zum Beispiel. Also echt, ich fühle mich, wie wäre ich nochmal jung. Also obwohl ich damals ja schon nicht mehr jung war, war ja auch 93 war auch schon 18. Aber echt unglaublich geil.
Super aber es lebt dann schon auch von dieser Erinnerung irgendwie an damals.
Und so, mega, es ist, also ja, wenn du es erstmal anfängst zu zocken, dann denkst du dir, hey, warum kann ich nicht nach oben und unten schauen? Ach ja, stimmt, das ist ja Doom. Ist schon reduziert und halt auch die Waffen, aber es macht immer noch Spaß. Die Levels sind immer noch gut designed. Cool. Und gerade beim Einser, Doom, wo ja, glaube ich, wenn nicht 80% von Romero sind, der war ja der Level-Bauspezialist bei Doom, der Carmack, ja, der Engine-Bauspezialist, und das wird halt auch, also wie gesagt, dieses Buch sehr empfehlenswert. Cool. Von diesem absoluten Borderline-Typ Carmack und dem absolut extrovertierten Typen Romero, wie die beiden halt interagieren und zusammenspielen, das ist fantastisch.
Also das Buch sollten wir auch noch auf die Liste packen. Wie heißt das?
Masters of Doom heißt es. Masters of
Doom. Okay.
Eine sehr, Empfehlung. Sehr, sehr, also genau. Und auch Doom auf der Switch, ich glaube, 3 € oder so. Oder 2 €.
Für den Flashback auf jeden Fall.
Sag mal, welches Spiel war denn das, wo die Nine Inch Nails den Soundtrack gemacht haben?
Browsers Quake.
Hatten wir da nicht gerade eben, okay. Ich war ja kurz was drin holen, aber das habe ich sogar mitbekommen. Brent Reznor haben wir vorhin gerade was gesprochen, oder?
Genau.
Ja, war gerade kurz Thema, der Trendy.
Na gut, aber jetzt haben wir es nochmal aufgewertet.
Nur als Warnung, wenn es gleich komisch klingt, ich habe gerade wieder Cat-Content hier.
Ja, Katzen-Content.
Sehr gut.
Passiert. Ja, cool. Doom, und du warst da switchmäßig brutal unterwegs. Du hast ja dann, was ich auch schon angespielt habe und ich auch cool finde, Celeste gespielt. Mhm. Endlich, muss man sagen. Ich habe auch gesagt, ich habe mich fast geschämt, dass ich es noch nicht gespielt hatte bis jetzt.
Ja, eines von diesen Spielen, wo du halt immer den Riesenhype aus dem Indie-Lager hörst, was für ein tolles Spiel. Und ja, muss man.
Ich höre dann den Hype von Leuten, die das mehrfach dauernd immer wieder spielen und sagen, ich spiele es die ganze Zeit, ich liebe es so, ich spiele es immer wieder durch.
Ja, das kann ich jetzt nicht behaupten. Also ich habe jetzt auch nach dem dritten oder vierten Kapitel es echt genervt zur Seite gelegt, weil mir ist es zu anstrengend. Ja, also mir ist es echt
auch, ich fand es auch irgendwie zu stressig. Wenn ich überlege, Six Times the Letter V, ja, Christian, das ist ein Spiel, das haben wir ja schon mehrfach
durchgespielt. Das habe ich sogar Reverse durchgespielt.
Ja, und das spiele ich immer wieder gern. Vielleicht ist das so ein Spiel, das wirkt bei uns so, wie es bei anderen Celeste wirkt.
Also vielleicht. Also genau, Six Times the Letter V habe ich ja, glaube ich, mindestens 3-mal normal und 1-mal diesen inverten Modus dann halt eben durchgespielt.
Ja, auch auf verschiedenen Plattformen habe ich das auch gespielt.
Ja, ich auch. Ja. Genau, und vielleicht ist es bei manchen so. Mir hat das Setting nicht so zugesagt. Ich fand die Grafik ja ganz nett, aber auch nicht so, dass es der Hook war bei mir.
Ja.
Mir war es echt so anstrengend. Also
ich habe bisher noch nicht verstanden, was so das ganz, ganz toll speziell Gute dran sein soll. Das habe ich, also wo die Leute sagen, das ist so eigenständig. Mhm. War mir bis jetzt, ich spiele auch irgendwie drittes Chapter irgendwo so, bin ich unterwegs. Ja, ist schon nett, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das ist ja so eigenständig und speziell.
Finde ich auch. Also nix, also es ist eigentlich ein Jump'n'Run, macht da nichts Besonderes. Also es ist weder, also wenn man es mal, am ehesten würde ich es ja vergleichen fast mit Super Meat Boy.
Ja, lustigerweise ist mir von der ganzen Art, feingranularen Optik und so, ist mir auch so vorgekommen.
Also mir ist ja sehr stark halt, weil es immer so Single-Screens sind. Du musst halt immer schauen, dass du, also bei den meisten Levels ist es immer so, dass du einem Screen dann durchkommst. Aber selbst da, was halt Super Meat Boy da gemacht hat, mit den, dass es ja davon lebt, dass du hunderte Versuche brauchst und am Ende, wenn du es geschafft hast, dass er die dann ja alle nochmal im Replay laufen lässt, das ist ja so genial.
Das war doch auch der 6-Times-Deleted Wii-Effekt, da gab es ja auch, also auch Single-Screen und da waren ja auch Screens dabei, wo ich, wie, weiß nicht, wie oft gestorben bin.
70
Mal oder so? Ja.
Das zeigt das Spiel dir am Ende sogar in der Statistik an, bei welchem Screen du am meisten gestorben bist. Und ich hatte auch irgendeinen, wo ich über 70 Mal gestorben
bin. Power auf irgendwas. 60, 70 Mal. Ja. War sicher auch deiner, weil das ist der fieseste.
Ja. Ja, ich glaube, das klingelt bei mir gerade Tower auf irgendwas. Tower of Death oder ja. Nee, deswegen, also da war ich relativ enttäuscht davon, weil ich hätte auch gehofft, dass es hookt mich mehr.
Interessant, genau. So ging es mir. So ging es mir auch.
Genau, und wie gesagt, Schwierigkeit ist ja nicht immer das Thema bei mir. Mhm. Das andere, was ich auf der Switch ja und jetzt auch immer noch spiele, ist ja Blasphemous. Blasphemous, ja. Das ist ja auch bekannt dafür, dass es so unglaublich schwer und punishing ist. Aber das ist halt wieder dieses, da ist halt auch das Art-Design und die ganze Machart und die Grafik und Sound und sehr, sehr, sehr viel mehr meins als Beat, weil Celeste hält mich da schon mal an der Stange. Und es ist halt, ich finde es bei weitem nicht so schwer wie Celeste, also ganz und gar nicht.
Blasphemous erinnert dich auch so an ein Spiel, das du sonst immer ganz gerne magst. An
genau. Spiele, ne? Ich werde es mit Freude jetzt sagen. Es ist das Dark Souligste Metroidvania, das ich lange gespielt habe. Da ist halt so viel, also es ist ganz klar inspiriert von Dark Souls bei vielen Sachen. Angefangen mit der Story. Es ist so verschwurbelt erzählt, dass du überhaupt nichts checkst. Und aber es ist echt mit so viel Liebe gemacht. Das ist ein kleines spanisches Team, The Game Kitchen heißen die. Das ist halt sehr, die beziehen es halt auch sehr stark mit Spanien, hat ja so viel Historie mit der Inquisition und es geht um so einen Inquisitor, der halt da in so einem fiktiven Land da rumzieht. Und das ist quasi, ich habe irgendwo in einem Review gesehen, die haben es bezeichnet als Katholizismus, das Spiel. Und so ist es auch so ein bisschen. Also es hat sehr, sehr viel Anleihen aus der aus dem Christentum, aber hauptsächlich aus dem Katholizismus, ja. Und es gibt eine Demo auf der Switch, die kann man sich gerne mal reinziehen. Spoilert man sich auch nicht.
Das ist gut, eine Demo.
Und wem das hookt, weil ich fand die Demo jetzt auch überschaubar schwierig, war nicht so und kommt man gut rein und es ist auch relativ vom Anfang vom Spiel, aber nicht so ganz linear wie der Anfang vom Spiel, sondern so ein bisschen dazwischen. Gibt einen guten Überblick und wenn einen das hookt, dann sollte man dranbleiben, weil so ist dann das ganze Spiel eigentlich auch mit abgefahrenen Charakteren und Gegnern und sehr blutig auch und sehr düster und einfach geil. Und teilweise schwer, wie Zau.
Jetzt weiß ich die Demo ja aber wirklich reinfahren, sehr gut.
Macht man nichts falsch.
Ich habe übrigens kurz nachgeschaut, Christian, der Level in Six Times the Letter V heißt einfach nur The Tower.
Nur The Tower.
Also ich verstehe auch wieder, warum der eklig ist.
The Tower.
Gibt es diverse Videos auf YouTube, könnt ihr euch alle mal reinziehen. Okay, Blasphemous, gut. Gibt es das nur auf der Switch? Nee, oder?
Nein, das gibt es für den PC, für PS4. Mindestens und jetzt weiß ich nicht, also für die zwei auf jeden Fall.
Also ich war irgendwie angetan davon, habe mich gewundert, weil es grafisch ja eigentlich so gar nicht Tax dein Ding
ist. Ja, richtig, genau, aber nicht selber.
Diese 16-Bit-Ära kommt aber im Tax dann durch, ne, die Amiga, also es ist halt deutlich detaillierter als Amiga-Grafik, natürlich
vom Spark. Es wirft einen sofort zurück, ja.
Aber es ist halt so Pixel-Grafik, ja, das stimmt schon. Und also ich war ja so begeistert jetzt, dass ich halt leider viel zu spät gecheckt habe, dass es davon mal auch Limited Run Games gab es eine PS4-Fassung mit einem gedruckten Artbook und noch ein paar anderen Goodies für, glaube ich, also auch nur für 79 Euro oder so. Das habe ich nur leider verpasst. Da war im November, glaube ich, die Vorbestellung und waren nur 1000 Stück und die sind alle weitaus vergriffen. Man kann die, glaube ich, jetzt für weit über 400 Euro kaufen oder so. Es gibt auch gab auch ein Artbook oder das in der Produktion, da ging die Vorbestellung bis Ende Februar. Das habe ich auch verpasst, weil hätte ich auch gerne gehabt. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe es mir jetzt bei Steam das Deluxe Pack gekauft. Da ist da wohl der Soundtrack als auch das Digital Artbook zumindest dabei, weil das Artbook war es für mir jetzt wert, auch wenn es nur digital ist. Ja. Weil dieses ganze Art Design ist echt zum Dahinschmelzen. Also wer Pixelgrafik mag sowieso.
Geil. Ich erinnere mich gerade so von den Screens, die ich gerade hier sehe, so ein bisschen an die alten Castlevania, ne?
Ja, das hatte ich als Assoziation sofort, als ich es.
Ja, spielerisch aber weniger als wie die Castlevanias. Also es ist ein Metroidvania, ganz klar. Es ist auch mehr ein Metroidvania als ein Dark Souls, ganz so ist es.
Darf ich mal ganz kurz zwischenwerfen, das ist total themenfremd jetzt, ja. Gerne, ja. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie gut so ein Spezi nach diesen beiden verkorksten Bieren schmeckt. Spezi war nie so lecker.
Das ist eigentlich
Spezi ein ist auch spitze,
Tipp,
ja.
Ein guter Tipp, wenn man einfach mal was richtig Ekliges getrunken oder gegessen hat, dass man sagt, okay, jetzt Spezi.
Boah, der Spezi ist spitze, ich sag's euch. Also.
Das glaube ich gern. Spezi ist immer spitze.
Ja. War jetzt aber genau, egal welche Marke.
Es ist allgemein Spezi, also bis auf Schwipschwapp. Schwipschwapp ist jetzt nicht so spitze.
Nee, Schwipschwapp, Mezzomix ist.
Wobei Schwipschwapp verglichen mit Mezzomix ist Schwipschwapp schon wieder spitzer als Mezzomix. Ja?
Na, ist auch so plörre.
Nein, Schwipschwapp, dem fehlt die Säure. Also Spezi hat schon echt den besten Geschmack.
Ja.
Nee, der beste ist der Flözinger.
Ja, stimmt.
Aber der Paulaner kommt gleich hinterher.
Ich kenne ihn nicht. Ich finde den Paulaner im besten, zweitbesten, das Original-Spezi.
Ja, den mag ich überhaupt nicht, den Originalen. Das ist das Blöde. Also mit dem komme ich nicht klar. Ich weiß, ich werde euch einen Flözinger ins nächste Probierpaket reintun, glaube ich.
Sehr gerne.
Peter? Ganz schlimm übrigens der Energy-Spezi. Ja?
Ja, furchtbar. Nee, das geht gar nicht. Ich habe jetzt auch gerade nach The Tower von Six Times the Letter V und allein schon das Video einmal geklickt und der Sound, der dann kommt, ja. Six Times the Letter P, hat mich das Spiel schon wieder gehuckt, da habe ich schon wieder Bock, das zu zocken.
Das ist auch sowas, das ist das Breaking Bad der Indie-Games. Spielt das. Das müsst ihr gespielt haben, weil es einfach so unglaublich anders geil ist
und der Sound alleine.
Ja. Six times, genau. Und das Geile ist, der Typ, der den Soundtrack gemacht hat, der hat den Soundtrack PP genannt. Six times the letter P.
Das sind super geil. Hört ihr das mal an, Tax? Das sind geile Songs dabei, das könnte dich auch richtig
geil, der Soundtrack. Ja, so Chiptunes ist das.
Ja, da sind richtig gute Sachen. Auch der Theme-Song ist einfach gut, einfach cool. Ja, einfach echt cool. Geht voll ins Ohr. Cool. Wir könnten noch mal entweder wir wagen einen kurzen Schwenk zum Philipp und ein paar Filmchen oder Sachen, die er angeschaut hat.
Haben wir noch was geschaut?
Aber vielleicht vorher, Christian, dass wir den Block noch kurz abschließen. Wollen wir mal was zu Firewall erzählen und PlayStation VR?
Ja, gerne, gerne.
Das ist nämlich jetzt auch was, Christian und ich, wir haben uns jetzt auch verspätet mal eine PlayStation VR geschossen, weil es da ein gutes Bundle mal gab mit relativ vielen Spielen. Plus, es gab im PlayStation Plus in diesem Monat auch Firewall kostenlos. Firewall, ein Team-Shooter à la
Counter-Strike
mit hier Laptop-Hacken und die anderen müssen vermeiden, dass du den Laptop hackst. Also zwei Gruppen und man wechselt pro Runde halt, ob man Angreifer oder Verteidiger ist. Arbeitet in Viererteams gegeneinander, realistisches Setting, relativ viele verschiedene Maps sind aufgefallen. Wir sind immer wieder, wenn wir ins Spiel reinkommen, sagen, oh, die Map haben wir noch nie gespielt. Liegt manchmal an unserem Gedächtnis, manchmal auch drin, dass wir wirklich viele Maps drin sind und viele verschiedene Settings. Und was natürlich spannend dran ist, das Ganze in VR. Christian, haben wir auch zugeschlagen, haben wir uns auch so diesen PlayStation VR Aim Controller noch dazu gekauft.
Genau.
Dass sich das wirklich auch anfühlt, als hätten wir da eine Wumme in der Hand. Und das spielen wir zu viert. Jetzt hatten wir bisher zwei Sessions am Start. Ich muss gleich mal sagen, ich hatte ein paar Hardware-Probleme irgendwie mit diesem Tracking und dieser Kamera. Und irgendwie hat es mir immer die Waffe so verzogen. Das war irgendwie ein bisschen seltsam. Letztes Mal ging es schon besser, nachdem ich gelernt habe, dass man die entsprechend noch kalibrieren kann, indem man sie einfach mal ruhig liegen lässt. Ja, Hardware-Issue. Aber rein vom Spiel her, echt eigentlich ein sehr witziger Spaß, ne? Zu viert, wir sind dann in so einer Party, können zu viert auch reden und laufen dann da VR-mäßig, stehen dann sozusagen in unseren Wohnzimmern, jeder bei sich und laufen dann da durch diese Gegenden und haben da auch Erfolgserlebnisse, das darf man nicht vergessen, ne? Also es ist meistens ja so, bei uns am Anfang sind wir recht schlecht und dann gewinnen wir auch mal Runden. Haben auch entsprechend Abschüsse, es gibt interessante Mechaniken auch mit Granaten und so und funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen. Das habe ich übrigens Cat Content gerade, wenn ihr hört. Oder Christian, wie ist dein Eindruck?
Mein Eindruck ist ähnlich. Also am Anfang hat es ja echt ein bisschen gedauert, aber wir haben ja echt nur zwei Sessions gehabt. Mhm. Und was man schon gemerkt hat, wenn man mal gegnerisches Team hat, die es echt checken, da kommen wir auch nicht mehr raus. Also da kriegen wir mal einen Abschuss, wenn es gut läuft, und dann beleben die den aber auch wieder. Das ist eine so eine Spielmechanik, die ich interessant finde in dem Spiel, dass man halt nicht erst, dass man sich gleich komplett tot ist, sondern erstmal nur downed, und dann muss man eliminiert werden, beziehungsweise kann wiederbelebt werden.
Bei so einem Shooter wirklich spannend, ich bin es aber nicht gewohnt. Ich drehe mich oft schon um, wenn ich einen erschossen habe, und dann denke ich gar nicht dran, dass ich ja ihn nochmal, auch wenn er am Boden liegt, nochmal anschießen
kann. Richtig.
Was so eine taktische Facette hat, wenn du jemanden zum Beispiel auf einem Balkon oder so oder hinter einer Mauer umschießt, dann siehst du ihn ja nicht mehr. Dann müsstest du ja irgendwie näher ran, um den dann zu eliminieren und so. Das ist ganz interessant. Mhm. Aber ungewohnt, aber eine coole Idee eigentlich, ja.
Genau. Also ich bin sehr froh, dass es for free war, das Spiel, weil, also ich finde es jetzt grafisch, ist es nicht besonders toll, aber das ist allgemein der PlayStation VR immer so. Ich finde es, das mit dem Controller-Geficke, das tut mir auch immer, das passiert mir auch immer nicht so stark wie bei dir anscheinend, aber bin dann auch immer am Controller schütteln, dass sich die Gyrosensoren wieder mal heben und so, aber ja. Aber alles in allem.
Ja, Peter, aber das eine andere VR-Technik schon gewohnt, sage ich jetzt mal. Also ich finde es einfach, man merkt, dass das technisch halt das Beste draus macht, glaube ich, was man draus machen kann. Aber es ist halt, es könnte so viel geiler sein.
Ja. Peter, aber das Kameraproblem, das du vorhin gesagt hast, das kommt wahrscheinlich tatsächlich auch von reflektierenden Oberflächen.
Ja, ich habe schon so vieles durchprobiert, und das Hauptthema war jetzt wirklich,
das ist, er hat doch schon das Öl weggelassen, mit dem er sich eingeschmiert hat. Genau.
Das ist vielleicht wirklich und die verspiegelte Sonnenbrille. Ich habe also nichts an, wenn ich das spiele.
Genau, die Sonnenbrille, die ist und ja auch nicht auf der Nase dann, wenn du die, weil da hast du
Nase. Da geht ja nicht, da ist ja die VR-Brille.
Genau.
Ich habe jetzt gerade ganz schlimme Bilder vor Augen.
Oh ja. Es glänzt so stark in meinem Hirn.
Das nimmt mir jetzt auch gerade jede Ernsthaftigkeit meiner Anmerkung. Ich lasse es einfach.
Ja, aber ein Fetzenspaß. Also wenn du da wenn du da zu viert bist und man kennt sich zu viert, den Scheiß, den man da reden kann.
Das gegenseitige Blamen natürlich, wenn wieder einer zu blöd war, eine Tür aufzumachen, oder wenn dann, du ist halt auch so, wenn du tot bist, dann kannst du über die Überwachungskameras durchschalten und halt dem Spielgeschehen weiterfolgen. Da kann man natürlich dann auch Ansagen geben, hey, schau mal, da kommen Gegner und so weiter. Das ist bei uns auch, glaube ich, mega nicht hilfreich aktuell, weil wir dann immer sagen, hey, da kommt einer. Aber bis wir dann sagen, der kommt von links, von rechts, also bei mir ist es meistens so, bis ich das kapiere, was mir die anderen sagen wollen, bin ich schon tot. Aber es ist halt super lustig, weil jeder will dir dann sagen, ey, pass auf und so weiter und schau mal da hoch und da sind noch welche. Ja, es ist eine riesen Gaudi. Der VR-Effekt, ich glaube, wenn wir das nicht in VR hätten, das Spiel zu viert, würden wir es, glaube ich, nicht spielen, sondern da hätten wir so viele Alternativen. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel auf der Oculus Quest, die ich ja immer so als Beispiel ranziehe, gibt es schlichtweg so einen Shooter nicht. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir es jetzt haben auf der PlayStation VR und da spielen, weil eigentlich ist das prädestiniert, so einen Team-Shooter auch in VR zu spielen. Weil es echt witzige Immersion ist, wenn du die anderen dann auch rumlaufen siehst und so. Es ist
echt Ich würde tatsächlich gerne sowas wie Rainbow Six mal in VR spielen.
Ja,
Das stelle ich mir relativ spannend vor, vor allem wenn du noch eine richtige 3D, wobei das fiel mir gerade sowieso ein, wo du gesagt hast, da sagt dann immer jemand irgendwo, da Achtung, pass auf, das war das alte Rainbow Six Problem, du spielst zu fünft und auf einmal sagt einer hinter
da
dir.
Da kommt einer.
Hinter dir ist einer.
Ja, bei uns ist es ja meistens so, dass drei von den vier tot sind und die dann die Ansagen machen. Hinter dir ist ja nur noch einer, aber selbst dann ist es so, jetzt kommt, pass auf, jetzt, genau. duck dich,
der kommt gleich rum.
Da ist einer.
Ja, das ist schon hart. Aber also, das Erlebnis, wenn du da mal echt gewinnst, das ist der Hammer. Also hatte einen riesen Spaß. Ja.
Es hat wirklich seine Erfolgsfaktoren, und das Viererteam macht halt auch was aus. Und wie gesagt, Philipp, du hast schon recht, so ein Taktik-Shooter, wo auch ein bisschen so Abstimmung dabei ist und so, ja, ist in VR echt, ist super geeignet, weil du halt wirklich deine Mitspieler so siehst um dich herum.
Ja, vor allem einer, bei dem du langsam vorgehen musst, dann hast du nämlich nicht dieses Motion Sickness Problem.
Ja, ja. Ja, das hast du da auch nicht so sehr. Wobei, die Standardeinstellung ist, dass du dich nicht frei bewegen kannst, sondern dass du die Kamera immer um so, glaube 45 Grad Stufen drehst. Das habe
ich sofort ausgestellt.
Und das war mega. Also das hat mich total verwirrt. Das haben alle ausgeschaltet, ja. Dann geht's echt. Und mit Motion Sickness ist da nicht so das Problem. Und ich bin da immer noch sehr anfällig. Also weil A, bin ich noch ein VR-Nubi und B, bin ich eh mit so Bewegung und auch gerade so schnellen Bewegungen, was
ist
so?
Bewegung ist nicht so deins.
Nee. Ich lasse bewegen. Dann, da bin ich, also Achterbahn oder Schaukeln oder sowas, das ist ja Wahnsinn. Ich habe mal so ein 360-Grad-Video von der Achterbahn probiert, das habe ich nach 5 Sekunden ausgemacht, weil der Brechreifen losging. Ich glaube, da ist das Ding noch nicht mal, da ist noch nicht mal richtig losgefahren, da habe ich das schon ausgemacht.
Beim Einsteigen, als der Bügel über deinen Kopf so kam, wird es dir schlechter.
Genau.
Nee, aber ein Heidenspaß und PSVR-Besitzer, schaut euch das doch mal an. Also das ist ein Spiel, das passt gut auf VR. Ich habe sonst mit der PSVR noch relativ wenig gespielt. Christian, du könntest da noch gleich eine Sache noch zusätzlich sagen. Du hast Blood and Truth auch noch gespielt, ist auf deiner Liste.
Genau, das interessiert mich. Das habe ich nämlich vor ewigen Zeiten mal gekauft und will es die ganze Zeit spielen und komme nicht dazu.
Genau. Also Referenz-VR-Titel, den ich immer wieder empfehlen muss, ist Astrobot. Das macht so viele Sachen, hat so viel Innovation drin, das ist gigantisch. Also das muss man auf VR gezockt haben. Aber eben was anderes.
Weil
was
ich so aber auch der Meinung bin, immer noch, dass Third-Person-Games auf VR einfach genial funktioniert.
Ja, ich wüsste nicht, warum nicht, genau.
Ich könnte zum Beispiel, stell dir mal so ein Tomb Raider einfach in VR vor, wenn du dich noch umschauen kannst, wenn du diese Szenerie, die es da immer gibt, dir noch genauer anschauen kannst. Das funktioniert einfach. Und deswegen wäre es so geil, wenn da noch mehr rauskommen würde in dem Stil. Ja.
Ja.
Okay,
aber ja, Blood and cool. Truth habe ich auch. Genau, Blood and Truth. Mhm. Ja. Ein schöner, ich würde sagen, VR-Referenz-Showcase-Titel. War ja auch, also es gab ja so eine Demo-Showcase, The London Haste, bei diesen VR-Worlds, die da dabei waren. Meistens bei der PlayStation VR dabei sind. Ein mehr oder weniger Rail-Shooter-like Shooter. Du bist ein Soldat, der aus dem Irakkrieg, glaube ich, zurückkommt, weil dein Vater gestorben ist und bei der Beerdigung von deinem Vater kommen irgendwelche Gangster und wollen deine Familie ans Leder, weil deine Familie nämlich selber ein Gangster-Syndikat leitet. Nur du nicht, du bist Soldat. Es ist so mühsam. Warum sie, da hätten sie es weglassen können gleich. Also es ist eine Scheißhandlung vom Herrn. Aber egal. Also es ist noch halbwegs interessant gemacht, wie so ein 0815 B-Movie-Actionfilm, dass du die ganze Zeit von so einem MI6, CIA, keine Ahnung was, irrelevanten Typen verhört wirst, der versucht, die Geschehnisse um dich herum halt aufzudecken. Du bist verhaftet worden, weil du halt irgendwie alles Mögliche in die Luft gesprengt hast. Ja, und dann spielst du diese Szenen halt nach, wie du dich halt dann an diesem anderen Gangster-Syndikat rächst oder halt mit denen und die halt platt machen willst, weil die hier deine Familie bedrohen. Und ist hauptsächlich eben Rail-Shooter, Akimbo-Style, du hast mehrere Waffen, entweder zwei Pistolen oder es gibt dann auch Shotgun und Maschinenpistolen und Maschinengewehr und Snipers und Handgranaten und bewegst dich.
Ich habe kurz empfohlen, zwei Move-Controller dann, also zwei Eistüten.
Absolut, ich habe es nur mit den zwei Move-Controllers gespielt. Ja. Es geht zwar mit Controllern, glaube ich,
ja.
Ich wüsste aber nicht wie. Also das muss ja
aber nicht mit dem Aim-Controller, mit dem geht es dann nicht.
Keine Ahnung, ich glaube nicht, weil
eine Waffe ist dann.
Wie mit gesagt, zwei genau, Aim-Controllern.
Mit zwei Aim-Controllern vielleicht. Und du musst dich auch also du kannst dich umsehen mit der Kamera und mehr muss auch nicht. Und dann gibt es immer so Spots, wo du dann dich hinbewegen kannst und da drückst halt einfach nur auf diesen PlayStation, auf diesen Eistütentrigger da. Es geht aber, es passt, das ist so ein bisschen Rail-Shooter mit ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Und dann ballerst du halt die Leute über den Haufen. Du hast noch so eine Zeitlupenfunktion, ein bisschen Bullet-Time und ja, das war's.
Okay.
Und dann bewegst du dich halt durch diese Level. Da gibt es dann so ein paar echt nervige Situationen, wo du hast immer so ein Einbruchset dabei mit Dietrich, wo du Türen knacken kannst oder mit einem Schraubenzieher, wo du dann Schlösser aufschrauben und Gott sei Dank nicht. Und da musst du die Waffen immer wegtun. Die Waffen wegtun ist aber so umständlich frickelig, weil du musst sie dann entweder in deinen Halfter ist das vom Pferd.
Ja, genau.
Genau, in den Holster, dann vibriert kurz die Eistüte und dann musst du da den Knopf drücken, den du auch fürs Schießen benutzt, aber dann bist du meistens wieder raus. Das heißt, ich habe mir so oft ins Bein geschossen in dem Spiel. Genauso auch beim Nachladen, genauso. Du tust einen Controller an die Brust, um die Munition zu nehmen, dann musst du die Taste fürs Schießen halten. Und wenn du da eine Waffe in der Hand hast, schieße ich mir immer in den Arm. So ungefähr. Es gibt aber kein Friendly Fire, also deswegen ist es gut.
Okay.
Also das ist so ein bisschen frickelig. Das ist so Immersion gedacht, aber das ist viel zu frickelig. Und okay. Große Waffen steckst du hinten auf dem Rücken. Das hat bei mir so, glaube ich, bei 8 von 10 Mal nicht geklappt. Das war schon nervig.
Okay.
Aber ansonsten halt wie so ein B-Movie zum Nachspielen. Schon okay.
Okay.
Für einen Zehner im Store, glaube ich, gekauft. Manche Dimensionen und manche Proportionen sind extrem lollig, würde ich mal behaupten.
Wenn du das so sagst, klingt es fast ein bisschen verdächtig.
Na, schon okay. Schon okay.
Verdächtig.
Und auch hier.
Ah, dieser Spezi.
Dieser Uncanny Valley ist relativ groß, auch bei manchen Figuren. Aber
schon, oder?
Kein echtes Highlight, aber schon gut für das, was PSVR ist. Ja, dafür ist okay, auf jeden Fall.
Ja, dieses PSVR. Ich finde der PSVR grundsätzlich schon geile Titelauswahl. Jetzt müssen wir die Hardware noch ein bisschen cooler werden. Dann,
ja. Die Kabel, nein.
Die Kabel,
ja. Ja, da musst du jetzt halt auf die PS5 warten.
Ja, erstmal auf ein, ja. Oder einfach doch die Oculus Quest weiter nutzen, weil da kommen ja auch immer bessere Titel noch
raus. Nee, ich meinte jetzt für PSVR, weil da wird jetzt nichts mehr kommen für die PS4.
Da kommt nichts mehr, nee. Aber auch das macht Spaß. Wie gesagt, da habe ich jetzt auch noch ein paar Titel, die auch dabei waren bei dem Bundle und das werde ich auch weiterhin ein bisschen antesten.
Genau, ein paar Sachen habe ich auch noch.
Diese Hemmschwelle, das zu verkabeln. Wenn man da jetzt nicht einen extra Raum für hat, wo das einfach schon alles fertig verkabelt ist, man sitzt und das Ding auf, ist das echt immer so ein bisschen...
Also ich mag ja dieses Ding mit dem Roboter recht gerne. Hier dieses
Astrobot.
Astrobot, ja. Genau.
Wie gesagt, Third Person ist einfach...
Haben mehr geil. Astrobot ist richtig geil. Ah, ja.
Genau, hast du Moss eigentlich schon gespielt?
Nein, noch nicht. Ich hab's zwar, hab's nicht.
Ja, spiel das auch mal. Auch, finde ich auch super.
Das Wolfenstein Cyberpilot habe ich mir ja auch günstig geschossen.
Das war ja ziemlich ein Scheißtrick.
Das ist echt, also ich finde es wirklich ein Scheißtrick, weil das hat auch so zwischen diesen, du bist ein Mech-Pilot, also du bist eigentlich ein Gefangener, die französische Resistance haut dich irgendwie raus und dann haben sie einen Nazi-Bunker erobert, wo dann so hier Riesenroboter sind, mit denen du halt rumlaufen kannst. Mhm. Totaler Blödsinn, aber anstatt, dass sie dich halt einfach in diese Roboter reinsetzen und du könntest dann noch rumballern, sind davor immer so unnötige Szenen, wo du dann die Roboter vor dir drehen musst und nach der richtigen Stelle suchen musst, wo du was aufschrauben kannst, um dort dann die umzuprogrammieren und da ist es dann eben, und du musst dann auch mal so eine Waffe zusammensetzen, um die an so eine Drohne ranzubringen, und bei der Waffe zusammensetzen ist mir halt wirklich die Waffe runtergefallen, weil du bist in so einem Schacht auf so einem Stuhl und dann fällt dir die Waffe runter und dann ist es ein Dead End, dann kannst du nicht mehr weitermachen, weil die Waffe spawnt nicht mehr. Und du musst Quit machen und vom letzten Checkpoint, der natürlich ewig zurückliegt, wieder starten.
Ja, und das ist doch realistisch, Christian. Warum?
Der Basti ist genau aufgeben. Das ist ein riesenhoher Schacht. Du bist irgendwie auf einem Stuhl. Das ist die Immersion. Du bist auf einem Stuhl, auf dem sie dich dann mehrere Stockwerke hoch und runter fahren.
Ach, Scheiße.
Und in diesem Schacht fällt es halt runter. Und da bist du ja auch einmal auf der Ebene 3, ist dann, wo die Roboter kommen. Da musst du halt zum Beispiel mit der Brechstange mal so ein Metallstück wegmachen. Ja, und dem Basti ist die Brechstange runtergefallen. Und die kommt auch nicht mehr wieder.
Wie scheiße ist denn das?
Das ist so scheiße. Die Levels an, also das erste Level bist dann in so einem, glaube ich, in so einem Panzerhund halt. Das ist schon geil. Also wenn du dann die Nazis platt machst, das ist echt fancy. Du kannst auf die draufspringen auch und so. Aha. Das ist schon cool.
Bisschen wie beim AfD-Parteitag, ne?
Ja, das wäre, also mit so einem Panzer mal durch den AfD-Parteitag. Wäre auch nicht verkehrt, ehrlich gesagt.
Also rein zu Präsentationszwecken natürlich einfach
natürlich,
mal
vorführen. Natürlich. Ja, und, aber auch da ist die Steuerung so hacklig. Aber also haben sie sich echt nichts gescheit gemacht. Also das war.
Aber es ist
das zweite spannend. Level ist dann ein Stealth-Level, wo du mit einer Drohne durch ein Labor fliegst. Und das habe ich dann wutentbrannt aufgehört.
Aber ich weiß noch, glaube ich, nicht dazu. Das heißt, warum ist denn die Drohne runtergefallen?
Nee, mich bewusst dauernd entdeckt und dann
was aber fies, ne, in so einem VR-Game, dass das niemandem so wirklich aufgefallen ist, ey, dir könnte in dem Schacht ja was runterfallen und dann ist das ein Dead End, da könnte man vielleicht irgendwie gleich respawnen oder sowas. Na,
da gehört nicht so viel hin dazu, um das zu merken.
Echt. Oder sie haben es einfach, sie hatten einfach keine Zeit und auch kein Geld mehr und das musste dann so raus.
Kann gut sein, ja. War echt nervig.
Ja, VR, weiterhin ein es ist ein Riesenspaß. Du spielst doch relativ viel gerade VR immer. Du probierst die alle mal durch, die ganzen
Dinge. So ein paar Sachen, ja, immer wieder mal. Ja, jetzt aber
es hat halt einfach noch hier und da seine Kinderkrankheit.
Vielleicht gibt es beim nächsten Mal ein Update, weil ich habe mir auch halt mit meinem VR-Kumpel Basti, schönen Gruß, Killing Floor Incursion gekauft.
Oh, das wollte
was, ich auch. Ja, richtig geil sein soll, ja. Killing Floor war eh gut.
Wave Shooter kann auch sehr gut funktionieren, weil da habe ich auch auf der Quest schon das eine oder andere gespielt. Ludwig, Grüße an dich, haben wir zusammen gespielt. War sehr gut. Nice. So, dann hat der Philipp doch noch ein bisschen was. Wir schwenken noch einmal rüber in die Film- und Serienabteilung, oder? Wenn ich das richtig
hinterlege. Ja, ja, ich glaube
auch. Ja, so zum Abschluss.
Ja, also mal so, was ich auf jeden Fall natürlich endlich mal gesehen habe und erwähnen muss, ist der Joker.
Du, du, du.
Du, du, du. Peter war ja schwer begeistert vom Joker.
Ja, aber du kannst dich auch an meinen Review noch erinnern. Er hat auch so stark gewirkt. Also er war schon jetzt kein Unterhaltungsfilm, wo ich
sage, nee, nicht wirklich.
Lustig, sondern der war schon krass.
Also der war schon, also jetzt hat man ja den Nolan Batmans schon nachgesagt, dass die relativ düster waren.
Ja, gut.
Das waren aber irgendwie so Faschingspartys gegen den Joker, ne?
Ja.
Also der Joker war schon psychologisch anstrengend und echt hart zuzuschauen teilweise.
Ja.
Aber ich meine, der hat, das hat wunderbar gepasst. Also das kannst du wirklich sogar als Origin Story, es war sicher eine der besseren Origin Stories, die ich jemals gesehen habe in dem Genre. Wenn nicht sogar die beste, aber es war halt einfach so düster, bitter, hart. Und
also es war halt die Szenen, die ich damals erzählt habe, diese Lachszenen, wo er immer diese Lachanfälle, wo du wirklich so das Gefühl hast, ich muss jetzt wegschauen, irgendwie packe ich das gerade nicht.
Ja, das war schon fast ein bisschen eklig teilweise, so die Gesamtgeschichte hier.
Ja.
Es hatte so eine Mischung von einer kranken Version von Falling Down, ne?
Mhm.
Du hast ihm halt so zugeguckt, wie sein geistiger Zustand mehr und mehr verfällt.
Das ist ja auch ganz, ganz klar. Es ist ja zum Beispiel auch Taxi Driver ist ja ein Vorbild dazu, dass er auch so einen ähnlichen Flow oder so eine ähnliche Story hat. Sonst, ja.
Ja, aber auf jeden Fall, also wenn man gerade in der Stimmung ist, dass man denkt, es ist eh alles scheiße auf der Welt, würde ich den nicht gucken.
Ja.
Weil ich glaube, der kann einem schon ziemlich runterziehen.
Ja, das war auch eine Kritik, glaube ich, damals ja, als er in den Kinos war, die üblichen Sachen halt, dass man da schon differenzieren können muss und dass man da das schon auch.
Ja, also es ist tatsächlich nichts, wo ich sage, ich würde das so von der Erzählstruktur so dem üblichen Superhero-Genre zuordnen wollen. Weil das ist eigentlich ja bloß so eine Randnotiz. Ne? Also du hast hier die Referenzen auf Thomas Wayne und was weiß ich und Bruce Wayne.
Die
und
sind aber ganz nett. Kram. Ich fand die schon ganz cool.
Die sind tatsächlich nett eingebaut, aber irgendwie teilweise haben sie mich fast ein bisschen gestört.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, weil das war dann schon wieder, da war schon wieder so dieses, oh, da kommt Batman-Vibe. Ja, und dieser Vibe hat da einfach nicht reingepasst. Mm. Weil der Shrek, Arthur halt, ne?
Ja.
Der hat brillant gespielt, ja. Ich meine, er hat sich da auch echt gescheit runtergehungert dafür.
Ja.
Und war also wirklich
abartig gut. Und ich finde, da ist auch so ein Oscar verdient. Natürlich ist da immer viel Hype dabei, aber das ist einfach grandios gespielt.
Ja, also es war definitiv der beste Joker, den ich bis jetzt gesehen habe.
Das heißt, du warst Heath Ledger, oder?
Ja, also gut, es war ein ganz anderer Joker wieder. Ja. Heath Ledger war anders geil. Ja.
Ja. Ja.
Aber der war so, das war so dieser spindeldürre Joker, den ich jetzt so auch aus den Arkham Asylum-Spielen im Kopf habe.
Ganz kurz, Christian, du vaderst schon wieder unglaublich gerade.
Ehrlich auch so. Ja.
Nee, das war mehr so diese spindeldürre, total durchgedrehte Joker, den du hier aus den Arkham Asylum Spielen auch kennst, ja, so von der Art her. Ja. Heath Ledger war so ein moderner Joker. Das, was Jared Leto total versaubeutelt hat, hat Heath Ledger richtig gemacht.
Ja, ja.
Heath Ledger war auch als Joker ein Psychopath, aber er war nicht so völlig kaputt wie der hier.
Ja.
Ich meine, der ist ja einfach nur völlig im Arsch.
Ja. Einfach nur völlig im Arsch. Das
trifft. Ja. Ich fand das tatsächlich echt schön. Hier auch das Ende fand ich total geil.
Ja, das Ende.
So quasi.
Ja. Das also, ganze Ende finde ich witzig und ja. Auch dieses Ende, die Endszene, die längere und so, das finde ich schon sehr gut. Ja, sehr
nee, das ist alles, das war super und ich kann es auch nur empfehlen, aber es ist definitiv kein Superheldenfilm. Also gerade wenn du hier so Marvel oder DCEU oder sowas guckst, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist wirklich eher Taxi Driver oder hier, was weiß ich, was es noch für so. Ja,
Falling Down war auch eine gute
Falling Down, Taxi Driver, wobei Falling Down ja auch fast noch amüsant war teilweise. Es ist vom Schmerzgehalt wirklich eher so wie so ein Taxi Driver. Das ist, glaube ich, wirklich der beste Vergleich.
Ja. Aber ich finde, der Christian muss den auch noch schauen. Ich finde auch Tax, das musst du auch schauen. Das ist schon.
Ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht noch gar nicht geschaut, weil ich eigentlich überhaupt nicht in der korrekten Stimmung dafür war. Mhm. Aber Amazon hat mir gesagt, ich habe ihn nur noch 5 Tage oder so. Und dann musste ich ihn leider gucken.
Okay. Ja, kommt mal bei mir, aber der klingt echt so heftig, ja.
Der ist schon harte Kost. Also ich glaube, wenn ich mir den jetzt so mit Chips auf der Couch angeguckt hätte, wären die Chips ausnahmsweise nicht aufgegessen gewesen. Ne? Weil der ist echt so, also du kannst nicht weggucken so richtig, aber der geht schon nahe. Also das ist schon so, du weißt gar nicht, ob du den Typen einfach nur verachten sollst oder ob er dir leid tut.
Ja, genau. Und dann hast du im Hinterkopf, und das soll jetzt der Joker werden. So, das ist der.
Und das macht er aber am Ende gut.
Ja. Ja.
Also er wird am Ende wirklich gut der Joker. Ja?
Ja. Deswegen, also Origin Story, wie du schon sagst, die düsterste Origin Story, die es wahrscheinlich so verfilmt gibt.
Ja, und ich habe Zweifel, dass der nächste Batman daran anschließt in der Stimmung. Aber
ich hoffe auch sehr, dass sie keinen Joker 2 machen, was ja ganz schnell im Gespräch war. Hast du es mitbekommen? Da wurde
ja. Wobei ich fände es richtig spannend zu sagen, man lässt jetzt genau in diese Stimmung mal den nächsten Batman rein.
Das wäre geil. Es wäre geil, den nächsten Batman, aber dann auch mit diesem Joker zu machen.
Den nächsten Batman mit diesem Joker, der aus seinem Arkham Asylum ausbricht.
Ja, das wäre mal ganz was anderes. Ja.
Und dann halt auch wirklich, ich meine, Batman hat ja theoretisch auch eine relativ düstere, depressive Seite, ne?
Ja.
Und nicht so wie Nolan düster und depressiv, sondern richtig düster und depressiv.
Ja, ja reizt mich schon auch. Ich werde den Batman mir schon sicherlich noch anschauen. So ist es nicht.
Ja, aber ja.
Gerade eben diese morbide Backstory, das ist ja auch aus dem Comic hier, The Killing Joke, der auch inspirierend war für den Film. Hier heißt es ja, und der Comic war schon auch sehr, sehr geil, hat mir sehr gut gefallen.
Dann, Christian,
4K, muss ich wohl ran?
4K Apple TV, do it.
Ja, war ja schon mal kurz davor, und dann wurde es ja doch Zombieland, weil ich was Lustigeres wollte.
Ja, genau, die Stimmung ist da auch entscheidend, da hat der Philipp auch recht.
Ja, also wenn du nicht gerade darauf eingestellt bist, wirklich schwere Kost zu gucken, dann verschieb's lieber nochmal einen Tag, weil
Das ist gerade selten der Fall, dass ich schwere Kost haben möchte.
Verstehe ich, ja. Ich will ja immer irgendwelche Zombies und sowas, aber...
Apropos, du hast da noch was in Richtung Zombies geschaut.
Ja, neben dem Train, den habe ich ja auch geguckt. Ich habe auch noch Kingdom angefangen.
Kingdom auf Netflix?
Kingdom war, glaube ich, Netflix. Ja, ist Netflix-Korea. Ja, auch eine, mal wieder, nochmal eine Korea-Produktion. Im koreanischen, ich weiß das genaue Zeitalter nicht, ich nenne es jetzt einfach Mittelalter.
Es hat einen Namen, ich habe es vergessen, ich glaube, es ist 15. Jahrhundert, um den Dreh rum ist es.
Ja, also auf jeden Fall alte Zeit, bevor man Zombies mit der Minigun erschossen hat. Es sind halt Zombies im koreanischen Mittelalter. Ja? Also für mich immer noch ein etwas befremdliches Setting, allerdings wirklich schön gemacht. Also ich fand das tatsächlich angenehm. Ich habe es aber noch nicht fertig geguckt, weil irgendwie fehlt es mir, dass die Zombies niedergemetzelt werden, so richtig. Ja? Aber es verbreitet eine schöne Stimmung. Also es ist definitiv auch mal was Unverbrauchtes, was ganz anderes.
Ist dann eher so Zombies mit Pfeil und Bogen niederstrecken, oder?
Schwerter, Pfeil und Bogen, ja. So in die Richtung. Aber es ist auch gar nicht so, es ist mehr so... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es ist kein so Zombie-Abmetzel wie hier Dawn of the Dead oder sowas. Also sie versuchen da schon eine spannende Geschichte und alles drumherum zu erzählen. Mhm. Mit hier Königshaus, Intrigen und Thronerben und was weiß ich was. Teilweise mir fast ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Ich habe ja so ein bisschen ein Problem mit diesen Historiengeschichten, ne?
Ah, okay. Echt jetzt? Also, das finde ich jetzt total geil.
Fantasy geht, aber diese Historiengeschichten, oh, der Thronerbe, der Bla und Sülz, da denke ich mir immer so, ja. kann ich nicht, mag ich nicht. Mag dann, ich überhaupt nicht.
Dann doch
nicht.
Kein Game of Thrones,
bitte. Nee, dann doch, genau.
Ja, da bin ich schon. Da ist ja wieder ein bisschen Fantasy mehr dabei, ne? Also,
ja, aber es ist schon auch Hardcore-Thronfolger-Gedöns. Aber ja. Trotzdem.
Natürlich. Also, das ist schwierig bei mir. Deswegen habe ich auch Game of Thrones noch nicht geguckt, tatsächlich. Genau.
Und wie heißt die Dynastie?
Josio. Ich weiß nicht, wie man spricht. Joseon, aber ich weiß nicht, wie man es genau spricht. Josio-Dynastie. Genau, vom 14. bis ins 20. Jahrhundert sogar rein. Ja. Anfang des 20. Jahrhunderts an. Und ich glaube, das spielt so wirklich um 1500 rum, weil ich es mal gelesen habe. Und deswegen hat es mich ja so gereizt, weil ich mag ja so speziell auch südkoreanisch Filme die Zeit sehr, sehr gern.
Ja, das ist
da gibt's auch einige.
Auch was für dich dann, denke ich.
Ja, ich hab die erste Folge gesehen und hat mich schon gehuckt, aber wie bei Serien. Serien sind halt bei mir echt schwierig. Ich brauche da noch ein bisschen mehr Transformation als wie mit digitalen Medien, dass ich Serien so verschlinge, wie ihr
vielleicht
das macht.
Mehr Folgen, vielleicht, also mein Trick ist wirklich immer, dass ich dann gleich mehrere Folgen schaue. Der Pilot allein, das ist selten bei mir, dass mich der so packt.
Ja, ich muss das dann auch weiterziehen, durchziehen. Ja.
Immer gleich ein paar.
Genau. Wie zum Beispiel bei dieser Serie, mit der ich unbedingt über den Tax reden möchte, damit der Tax jetzt auch nochmal zu Wort kommt.
Stimmt. Ja.
Tax, mein Lieber, möchtest du denn berichten, was wir zwei geschaut haben?
Ja, I'm not okay with this.
Ja, mach also doch. Also du darfst.
Nein. Ich will mal sagen, eine wieder fantastische Serie. Mit schönen 80er-Anleihen und man hat sich die Frage gestellt, wann spielt denn das? Weil alles echt in dieser 80er-Jahre-Optik da ist, aber ich denke, das spielt eher in der aktuellen Zeit, weil die ja auch...
Ich auch, es ist nur so abgefuckt White Trash Suburban Style, ja, glaube ich. Genau. Ja.
Und das ist halt so ein...
Ja, wie heißt die Serie denn?
I'm Not Okay With This.
Ah ja.
Es ging ein bisschen unter, genau. Die Serie heißt I'm Not Okay With This auf Netflix. Auch eine Netflix-Produktion, soweit ich weiß, ja.
Wo ich nur gesehen habe, die Hauptdarstellerin ist doch die auch bei
Es. Aus Es, genau, richtig.
Ja, die Beth oder wie sie halt heißt.
Ja, okay.
Ich will vielleicht am Anfang gleich so eine Parallele ziehen. Es erinnert mich ein bisschen an, wie ist das, Ragnarök, oder? Hier unseren norwegischen...
Ragnarök.
Ja, und es passt halt wunderbar so in dieses Genre zwischen, ja, ein bisschen Stranger Things, Ragnarök, aber es ist halt alles recht seicht und ich muss sagen, wir haben die Serien durchgebinged und ich war überrascht, wie schnell es vorbei war.
Ich war so überrascht, dass ich es durchgebinged habe.
Also es geht um ein junges Teenager-Mädchen und um ihr Vater hat sich umgebracht, noch nicht lange her, ein Jahr her oder sowas, und ihre Mutter versucht sie halt jetzt großzuziehen, sie und ihren kleinen Bruder, und muss die ganze Zeit arbeiten und hat halt tierische Probleme mit ihrer Mutter. Sie ist halt ein typischer Teenager, hat halt Probleme mit ihrer Mutter, das ist ganz klar. Hat eine beste Freundin. Hat auch einen Typen, der dann auf sie steht, und ist nicht die beliebteste in der Highschool, und die beliebten Mädels in der Highschool verarschen sie auch, und naja, und es ist halt so, sie findet dann nach und nach so mehr raus über sich, dass sie auf ihre beste Freundin halt, dass sie in die verliebt ist, lesbisch ist, dass sie auch andere komische Fähigkeiten, Neigungen hat, dass sie nämlich irgendwie Kräfte hat, die sie nicht kontrollieren kann, die halt, Kräfte, ja. Genau, die halt irgendwie, ja, wenn sie starke Emotionen hat, dann brechen die halt aus und können ein paar Sachen zerstören. Es geht halt um ihre Superkräfte.
Ja, gut, das passt ja so ein bisschen das Analoge sozusagen mit dem Ranjarök, so gerade frisch in eine neue Stadt gezogen, nicht unbedingt die reichste Familie, eher so im unteren Bereich angesiedelt. Viele soziale Probleme, genau. Und das ist dann auch so erste Freundschaften schließen.
Ja, muss ich auch noch gucken.
Aufbauen, echt. Und
das ist jetzt Staffel 1.
Genau, Staffel 1 hat nur 7 Folgen. Die Folgen sind auch, glaube ich, die dauern 25, 30 Minuten oder so.
Habe ich ja bis morgen Abend durch, das erfahrt.
Ja, das ging ja deswegen.
Und es schreit nach Staffel 2.
Aber interessant, Christian, bei so einer Serie, die hast du dann doch durchgebinged, weil die Folgenlänge nicht so...
Ich glaube, es war so eine Mischung. Ich sehe dann halt, 7 Folgen, das geht schon, da gehe ich mal rein. Okay, und dann Folgenlänge, 30 Minuten, na super, dann geht noch ein zweiter hinterher und noch ein dritter.
Ja, und man muss auch sagen, die Schauspieler waren dann so gecastet, also sie kennt man aus Es. Ja. Und ihr Bruder, der erinnert vielleicht ganz, ganz entfernt an unseren Lispler aus Stranger Things. Also die Leute sind schon so erwartungshaltungsmäßig gecastet. Ja. Also der Bruder ist auch ganz ulkig. Also da gab es schon echt ein paar nette Lacher.
Ja, auch der Typ, der auf sie steht. Also ich finde die Charaktere alle gut. Und auch die Schauspieler alle klasse.
Ja. Cool. Netflix doch mal wieder
was. Ich sag bloß, er erwartet einen Wachstumsschub. Das fand ich sehr nett. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Ja.
Halt das falsche Kaliber.
Schon. Also es passiert echt nicht viel, aber deswegen bin ich umso überrascht, wie sehr mir das gefallen hat.
Weil du, glaube ich, auch diese Coming-of-Age-Stories einfach magst.
Das mag ich auch, ja, das stimmt.
Mag ich ja auch, deswegen würde ich es auch noch gucken. Also, ja,
das will ich auch noch gucken. Hey, vielleicht muss man mal alle gucken, ich glaube es ja nicht.
Ich hätte auch noch was vielleicht für den Christian. Ich habe noch mit mir gerungen, ob ich es wirklich erwähne. Ich habe aber noch mal die Rotten Tomatoes Score gecheckt und habe beschlossen, ich bin nicht allein mit den Leuten, die das geil fanden. Unter den Leuten, die das geil fanden. Insofern, falls du es noch nicht gesehen hast, Christian, Freaks?
Nein, das wollte ich dich nämlich fragen. Ich habe
Amazon 1,99 oder so ausgeliehen.
Ja, ich glaube, okay. Aber ich habe mich gerade gefragt, wo du das gesehen hast, ob es dann schon gibt. Und ich dachte
Amazon. Für relativ kleines Geld. Also ich glaube, mehr als 3,99 habe ich nicht dafür gezahlt.
Ich habe, glaube ich, heute aber auch in Kashis Blog gelesen, dass es in Prime kommt jetzt demnächst. Ja.
Und ich war extrem angenehm überrascht.
Ist das jetzt deutsche? Nein, das ist es nicht, gell?
Freaks ist ein Science Fiction Horror Hybrid, nennt sich das laut Rotten Tomatoes. Das ist eigentlich so, ich versuche nicht zu spoilern, weil die Story entwickelt sich tatsächlich so ein bisschen so, wie ich es zumindest am Anfang nicht erwartet habe. Also die Ausgangssituation ist, du hast einen Vater mit seiner Tochter in einem ziemlich runtergekommenen Haus. Mhm. Ja. Die Fenster sind alle vernagelt, das Kind darf nie raus und muss irgendwie dauernd ihren eigenen Lebenslauf aufsagen, falls die da draußen sie irgendwie in die Finger kriegen. Und es kommt dir so wie so ein typischer Endzeitkram vor. Ja. Mhm. Also du hörst, die Mutter ist dabei gestorben und der ist ganz streng mit ihr und sie rebelliert aber so ein bisschen und will raus. Und irgendwann kriegst du dann mit, draußen ist die Welt eigentlich ganz normal und super schön.
Ist das jetzt schon ein Spoiler?
Nee, das geht relativ schnell. Das hast du nach einer halben Stunde, maximal hast du das drauf. Ach,
krass. Nach eineinhalb Stunden ungefähr weiß man das.
Deswegen, ich schaue jetzt, dass ich nicht spoilere. Wie gesagt, also warum, wie das dann alles zusammenhängt, das kann man echt, darf ich jetzt echt nicht sagen, weil sonst ist, beraubst du den Film sehr, sehr viel. Ja. Aber ich war definitiv überrascht, wie geil ich den fand, weil das war auch so ein, naja gut, ich habe jetzt gerade, weiß nicht, was ich gerade gucken soll, ein paar Euro nehme ich jetzt mal schnell mit. War aber echt schön gemacht und mit überraschenden Events ja. Während des Films und auch so die Conclusion und alles ist wirklich schön, also ist interessant. Das ist ein ganz anderer, ist ein total fieser Misch aus allen möglichen Genres. Also ich habe erst gedacht, das wird so ein Zombie-Ding, das wird es aber überhaupt nicht. Und also kann ich nur empfehlen.
Klingt sehr interessant. Ich habe das bei dir gesehen in den Shownotes, dass du darüber reden willst. Und dann habe ich gedacht, den habe ich doch schon mal bei Prime gesehen. Und der hat mich schon mal interessiert. Dann habe ich geschaut, ach nee, den gibt es nicht bei Prime, aber das war der mich interessiert hat. Und dann habe ich bei Netflix geguckt, ob es den da gibt. Und auf Netflix gibt es angeteasert eine Serie, die heißt Freaks, die jetzt dann kommt und es ist eine deutsche Serie. Dann habe ich mir gedacht, ach nee, das hoffentlich meint er jetzt nicht das.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht geguckt.
Und deswegen war ich so verwirrt.
Nee, ich habe auch nochmal geguckt hier, also hier Rotten Tomatoes gibt 87% bei einer 86% Audience Score.
Das ist doch voll geil.
Deswegen traue
ich mich. Ich habe ja auch das durchgelesen, den Abstract bei Prime und gesagt, das ist genau meins. Ja.
Ja.
Okay, cool. Den gibt es aber halt für kleines Geld zu kaufen oder zu.
Ja, der war nicht teuer, den gibt es für ein paar Euro zum
Leihen. Also ich sehe bei Amazon 4,99 leihen oder 11,99 kaufen. Aber
garantiert irgendwie mal am Wochenende günstig für 3,99 oder so, keine Ahnung, die Preise variieren ja auch manchmal so ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich ihn mitgenommen, war es mir gerade wert. Seit hier diese Isolationsgeschichte läuft, macht Amazon mit mir so einen guten Umsatz. Ja. Aber kann ich jedem ans Herz legen, der so düstere Horrorgeschichten mit ein bisschen. Darth Vader ist back.
Das kommt also, über die Zeit, Christian. Dein Mikro wandert anscheinend Richtung nah.
Ja, also ab 24.05. Freaks sehen aus wie wir, ist es bei Prime.
Ja, das kann man auch abwarten. Also.
Wann ist es bei Prime?
Am 24.05., also in dem Monat.
Okay, cool.
Aber auf die Watchlist setzen, sonst vergisst man was.
Da ist es schon. Sehr schön.
Cool.
Ja, gut.
Sehr geil.
Habt ihr noch was euch drückt, was unbedingt raus muss?
Die Formulierung ist mutig, Peter.
Ja, würde ich auch sagen. Verbal raus muss.
Ja. So vieles. Scary Stories to Tell in the Dark, auch eine Empfehlung. Der nicht viele große Worte bedarf eigentlich. Kleine Horror-Grusel-Anthologie gucken, wenn man mag.
Ist der Prime?
Nein, der ist recht neu.
Ach stimmt, der ist das
genau, ich erzählt. Ja, ja. Genau. Produziert von Guillermo del Toro. Mhm. Echt spaßig und ist auch so ein bisschen so Stranger Things, ES-mäßig mit Kindern und alles. Könnte dem Tax vielleicht auch gefallen. Würde zumindest deiner Frau. Mhm.
Spannend. Ja, war nur ein kurzer Podcast
noch,
würde ich
genau, sagen. Wenn jetzt noch irgendwie Mini-Themen pluggen, können wir eigentlich hier auch einen Deckel drauf machen. Die Liste ist enorm lang wieder. Aber echt schöne Vielfalt. Ich fand's cool. Viel, viel Neues auch für mich. Breaking Bad mal schnell sechs Staffeln jetzt auf dem Zettel. Harte Sachen. Und wundert euch nicht über den Sendungstitel, wenn ihr bis jetzt noch nicht verstanden habt, warum die Sendung heißen wird Meine Katze stinkt. Das war ein Thema aus der Pre-Show. Aber ist auch ein tolles Clickbaiting, wenn dann so eine Podcast-Folge auf einmal...
Ich habe auch schon zumindest teilweise einen Einleitungstext.
Ach, traumhaft. Lest übrigens, genau, ein Tipp an euch, wenn ihr unseren Podcast hört und vielleicht nur immer, ja, ich höre den halt, lest mal die Texte, die Beschreibungstexte. Da gibt sich der Philipp enorm Mühe. Das muss man auch mal jetzt nochmal separat erwähnen.
Danke,
das ist ein
guter
Spaß. Lest euch das durch. Ich find's immer wieder geil. Kann ja sein, dass der eine oder andere nur den Audio-Stream sieht und sich's anhört. Lest euch das mal durch, wenn ihr Zeit und Lust habt. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Dann, wir freuen uns übrigens weiterhin über irgendwelche Tipps und Tricks oder sonstige Sachen, über die wir sprechen sollen, und natürlich auch über Überraschungspakete. Da haben wir heute die Nitro aus dem Chat schon mal angetriggert. Vielleicht kriegen wir ja ein Überraschungspaket bis zum nächsten Mal. Genau, und bis dahin.
Dann habe ich auch ich was Gescheites zum Trinken gehabt, genau.
Ja, genau. Fast, dass du verkaufst, vergisst Bier zu kaufen. Ja, bis dahin, sage ich jetzt mal, schauen wir mal, wie sich die Welt so entwickelt und wie es uns dann so geht. Wahrscheinlich in einem Monat wieder, oder? So planen wir.
Ja, unbedingt.
Und dann schauen wir, was es dann Neues gibt. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit, schönen Frühling, geht in den Sommer rein jetzt. Wird schon alles gut werden, ne?
Macht es gut. Alles wird gut.
Kriegen wir hin. Habt einen schönen Abend. Tschüss.
Bitte euch.